ARD.
Süchtig, 18 Uhr, ARD Audiothek. Ich sehe John Cook hier vor mir sitzen und noch jemand anderes, dazu kommen wir später. Hallo John Cook.
Hallo Hagen Decker.
Na, ist bei dir auch Mittwoch 18 Uhr jetzt?
Bei mir ist selbstverständlich auch Mittwoch 18 Uhr, auch nur in der ARD Audiothek, selbstverständlich. Oder ein bisschen später auch.
Oder donnerstags überall, wo es Podcasts gibt.
Ganz genau. Mhm. Wie geht's dir so, Herr Decker? Heute ist ja eigentlich ein recht schöner Tag draußen, wa? Bringst du das auch in deinem Herzen mit?
Ja, ich habe auch eine Befindlichkeit vorbereitet. Ich glaube aber, dass die Menschen sich gefragt haben, wie es dir geht. In erster Linie.
Das stimmt.
Du hast dich letzte Mal krank gemeldet und mittlerweile weiß ich ja auch, was war. Aber ich glaube, deswegen startest du mal mit der Befindlichkeit.
Ja, sehr gern. Also ich weiß nicht, wie tief ich jetzt da reingehen werde, aber letzte Woche wurde am Abend vor der Aufnahme durch so ein paar blöde Umstände irgendwie nochmal mein Trauma geöffnet von damals. Da gab es einen unerwarteten Besuch bei mir und es hat ganz viel ausgelöst. Und das Gute an dieser Scheißsituation letzte Woche ist, dass ich nochmal gemerkt habe, dass ich nochmal ganz doll an so Trauma und so rangehen muss. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie nochmal jammern. Es war dann auch alles, irgendwie wurde dann wieder alles schnell okay, aber es hat mir einfach gezeigt, was letzte Woche passiert ist, dass man einfach an allen Ecken und Enden achtsam sein muss, also mit jeglichen Erkrankungen oder Dingen aus der Vergangenheit. Es ist jetzt nicht so, dass ich oft zurückgeschmissen werde in die Zeit, wo das Trauma ausgelöst wurde, aber wenn es passiert, dann bin ich relativ wehrlos irgendwie und hilflos in mir selbst.
Du hast am Telefon, wir haben, glaube ich, davor telefoniert und auch kurz nach dem Vorfall, sag ich mal.
Ja. Vorfall. Kein Drogenvorfall, aber Vorfall.
Ja. Und du hast das Wording benutzt, und das möchte ich dich nochmal bitten aufzunehmen. Das hat eine Tür aufgemacht, denn du hast richtig gezittert und Stunden später ging es dir schon viel, viel besser. Wir haben ja öfter telefoniert an diesem Abend. Oder in den darauffolgenden Tagen, besser so. Mhm. Und du hast öfter gesagt, das hat eine Tür aufgemacht. Kannst du das nochmal beschreiben?
Naja, also es ist ja so, dass ich Kapitel in meinem Leben habe, wo die ich zwar verarbeitet habe, die aber hinter so einer geschlossenen Tür quasi, ja, weiß nicht, in Schacht gehalten werden. Mhm. Ja, und ich denke, das ist ja so mit Situationen, die einen tiefen Schmerz verursacht haben, so diese Erinnerungen und auch die Gefühlswelt, die man da gespürt hat, so das verschwindet ja nicht. Und diese Verarbeitung dessen hilft ja schon mal, dass man es nicht einfach ständig in seinen Alltag integriert. Also bei mir jetzt, dass ich, aus meinem Trauma sozusagen habe ich keine direkten Konsequenzen mehr. Früher habe ich jahrelang darunter gelitten und auch meinen Alltag schwierig leben können. Mittlerweile sind halt all diese Dinge so hinter Türen verschlossen. So. Und normalerweise wird es auch nicht getriggert. Ich glaube, es braucht schon was ganz Spezifisches dann, um da irgendwie, also der Schlüssel muss sehr, sehr spezifisch sein, um diese Tür zu öffnen.
Es war ja auch ein spezifischer Schlüssel.
Genau.
Wir können es jetzt, glaube ich, nicht sagen, aber ja, es war sehr spezifisch.
Es war sehr spezifisch und leider genau in die Kerbe rein. Genau, und ich hab dann so richtig gespürt, auch wie bei einer sich öffnenden Tür, dass es zunächst erstmal gar nicht so super schlimm war für mich. Ich konnte das so ein bisschen auch, weiß nicht, konnte die Situation fast schon so ein bisschen belächeln und dachte so wie bescheuert und war. Aber dann, je weiter die Tür sozusagen aufgeht, weil wenn man da eine Tür öffnet mit Schwung, so, dann bleibt die ja nicht direkt stehen, sondern schwingt auf. Und es öffnete sich halt immer mehr. Und da habe ich halt krass realisiert, dass ich auch wirklich körperlich darauf reagiere. Und dass ich irgendwie so ein bisschen die Kontrolle verliere, zumindest temporär für eine kurze Zeit dann. Und ich brauche auf jeden Fall noch mehr Werkzeuge, um diesen Eingang irgendwie nochmal ein bisschen sicherer zu machen irgendwie. Und da nicht mehr, ja, auf dass ich diese Tür nicht mehr öffnen möge. Aber jetzt geht's mir auf jeden Fall deutlich besser. Danke auf jeden Fall auch, Hagen, dass du da warst. Danke an meine anderen Liebsten, die alle da waren. Ich habe jetzt die Zeit danach für mich eigentlich als so hoffnungsvolle Zeit kodiert irgendwie die letzten Tage dann. Also ich habe irgendwie, ich meine, es geht halt weiter und das wird ja dann nochmal schnell alles besser. Und ich glaube, wenn man an sich auf so einem schönen Weg ist, wie wir es ja sind, gemeinsam als Team, dann geht es zum Glück auch schnell, dass es sich widerlegt.
Aber es ist verrückt mit der Achtsamkeit. Ich meine, wir betonen das immer wieder. Und ich will nicht sagen, dass das ein unachtsamer Moment war, weil er kam auch ein bisschen aus dem Nichts. Man kann sich auch nicht auf alles vorbereiten.
Das war schwierig,
so wie bei mir, dass das Kokain da auf der Party lag. Da, damit konnte man sich beschäftigen. Also ne, diese Party über drei Ecken. Aber das, dein Vorfall war doch sehr spezifisch, spontan und hat auch nichts mit Drogen zu tun. Vielleicht das nochmal.
Nee, hat auch nichts mit Drogen zu tun, genau.
Aber die Achtsamkeit ist schon verrückt, dass man doch so auf sich aufpassen muss. Du hast gerade nochmal von Werkzeugen gesprochen. Wollen wir das sagen, dass wir zusammen zum Therapeuten gehen, auch für uns beide?
Achso, ja, kannst du, ja, erzähl doch mal kurz, kannst du ja mal kurz machen.
Ja, ich habe jemanden angerufen, da geht's auch um deine Themen, dachte ich. Also was heißt angerufen, wir haben uns schon, andersrum, wir haben uns schon länger damit beschäftigt, wie wir beide auch, unabhängig unserer Einzelthemen, nochmal zusammen uns, und wir wollen auch Sitzungen zusammen machen.
Ja, wie so eine Paartherapie quasi.
Genau, wie eine Paartherapie, weil natürlich auch, also wir haben jetzt keine Streitigkeiten, nur wir müssen beide mit was stattfinden, was wir so vorher auch noch nicht erlebt haben. Das ist alles rund um Sucht und Süchtig. Ja, okay. Und das ist ja auch positiv kodiert und wir, das gibt mir total viel Kraft und Energie. Aber ich merke natürlich auch, dass wir beide dort achtsam sein müssen, ne?
Ja.
Einfach, ja.
Ja, absolut. Also das vergeht
auch
nicht.
Und da brauchen wir vielleicht auch mal Psychologe Unterstützung. Ich denke, das ist auch einfach professionell, so damit umzugehen.
Ja, absolut.
Gerade bei dem Content, den wir ja bekommen von den Menschen, die uns hören.
Genau, es hat ja ganz verschiedene Gründe, warum das einfach Sinn macht, da nochmal begleitet zu werden irgendwie. Ja,
finde ich auch.
Und bezüglich Achtsamkeit, also das, ich meine, ich sehe das auch bei anderen Menschen, aber merkst auch mal wieder selber, dass eigentlich das ja quasi die Basis für ein zufriedenes Leben ist, in jeder Hinsicht, so auf jeder Ebene. Einfach, dass man auf sich aufpasst. So, und das ist ja auch was, was man in der Drogenvergangenheit, ja, das ist ja nur gegenteilig die ganze Zeit. Man passt ja gar nicht auf sich auf.
Ja.
Und ich glaube auch, dass, wenn man es nicht bewusst, also achtsam sich dafür entscheidet, das ist auch nichts, was man automatisch so tut, so wirklich auf sich aufpassen, der Mensch an sich. Man ist ja hingezogen zu Dingen, die, also es gibt ja so diesen Satz, so alles, was Spaß macht, ist verboten und so. Ne? Sind ja so, ganz viele Dinge sind einfach, wirken sich negativ aus, zu denen wir uns hingezogen fühlen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auf einem Maximum Achtsamkeitslevel ankomme. Das wäre gut.
Ja, do it.
Mach ich. Erzähl mal von dir, mein Lieber.
Ich bin gestern aufgewacht und habe richtig lange geweint. Und das war so ein, ich war erst so völlig überrascht von mir selber. Was ist eigentlich los? Ist doch. Und ich habe zum Glück, und das ist wirklich so, ich kann wirklich gut in mich reinhorchen. Seit der letzten Therapie, würde ich schon sagen. Also, und ja, diese hunderte Gruppen, die machen ja auch was mit einem. Und die vielen Gespräche mit den Therapeuten. Und ich konnte mich, ich muss jetzt ausholen. Also das war der Auslöser. Und dann war ich so. Ich habe die letzten Tage das Gefühl, dass ich fühle mich eigentlich wie neugeboren. So. Und dann habe ich überlegt, okay, wieso fühle ich mich so? Ja. Und dann gucken wir mal, ich mach's jetzt ganz kurz, aber du hast dann quasi Kindheit bis zum Auszug bei den Eltern, kind of tricky. Dann sofort Praktikum, Film, bla bla bla, aber jetzt mal auf der Beziehungsebene. 4 Jahre Beziehung. 10 Jahre Beziehung und dann 6 Jahre Beziehung. Das sind meine 3 Beziehungen. Kind of nahtlos. Und dazu kommt noch in ab Mitte der zweiten Beziehung diese 10 Jahre. Ich bin jetzt wirklich so transparent, wie meine Gedanken an diesem Tag dann waren, nach dem Wein. Da kam mir noch Kokain dazu. Und alles, was wir hier in 80 Folgen besprochen haben. So. Mit dem Abstieg und dem ganzen Lügen und dann, dann dachte ich so, ich bin halt so erleichtert jetzt, weil ich eigentlich zum ersten Mal richtig lebe. Jetzt seit 2 Jahren. Vorher, klar, also ne, das ist jetzt sehr verkürzt alles so. Aber, und da war ich einfach froh, dass ich noch da bin. War auch richtig stolz auf mich, dass ich das so geschafft habe, ehrlich gesagt. Die letzten 2 Jahre. Und
ja,
jetzt damit meine ich gar nicht sucht und süchtig, sondern einfach nur meinen persönlichen Weg nicht mehr zu konsumieren, ja. Aber diese Freiheit, die ich gerade spüre, immer noch auch ein bisschen in Anführungsstrichen, die ist so völlig unwirklich. Und wenn ich früher Leute auf der Straße gesehen habe, die vermeintlich glücklich waren, das ist ja auch immer nur, das ist ja nicht immer echt, man weiß es ja nicht, wie es den Leuten wirklich geht, aber dieses Gefühl von, der ist vielleicht jemand glücklich, war für mich immer nicht so, und obwohl ich ja glückliche Phasen hatte, aber durch dieses, das Ganze, wie das alles gelaufen ist, habe ich das nie verstanden eigentlich, wenn Leute sich ein Eis holen und einfach nur ein Lächeln. Mhm. Ja? Oder durch den Park laufen. Mhm. Und es gab ja Menschen, die wollten mit mir durch Parks laufen und ich konnte es einfach nicht. Ne? Und wie war das gestern so? Oder vorgestern eben, dass ich da aufgewacht bin, dann habe ich das beweint und dann aber war aus diesem Weinen, so wie jetzt auch, ne, also diese krasse Erkenntnis, ich bin am Leben jetzt und vielleicht bin ich zum ersten Mal wirklich ich selber.
Du bist ja vor allem das erste Mal Herr deines Lebens.
Ja. 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 Ich treffe jetzt eine Entscheidung. Ich treffe heute zum Beispiel die Entscheidung, nicht zu konsumieren. Ich treffe heute die Entscheidung, was Schönes mit meinen Kindern zu machen. Was Schönes mit dir. Wir haben heute noch den Stammtisch. Das sind alles Entscheidungen, die ich treffe. Hm. Ja. Und die von nichts anderem motiviert ist, außer meiner Entscheidung. Und dem, was mir gut tut auch. Was ich auswähle, was ich mache.
Ja, und die haben ja auch nicht die Konkurrenzoption von damals immer, weil es war ja, wenn man zum Beispiel einen schönen Tag plant mit Familie, mit Freunden, da gibt's ja immer dieses, also gab es ja immer, okay, aber fuck, wann kann ich konsumieren? Wann kann ich das einbauen, ne? Ich muss nochmal los.
Ey, und wenn ich daran denke, wir thematisieren das ja auch so oft und auch gerade auf den Live-Auftritten, gehen wir nochmal in sowas rein. Und ey, das ist die. Ich habe jetzt diesen, ich habe den Onkel noch, ne? Klar, darüber reden wir auch oft genug. Aber ich habe so richtig durch dieses, das war ein positives Weinen, dass ich es gar nicht, ich habe ja auch eine eigene Wohnung jetzt und alles, ne? Und dass ich aus einer, wo wir uns kennengelernt haben, in der fucking Übergangseinrichtung, das ist kein schöner Ort, ein wichtiger Ort, ja, für unsere Genesungsweg, aber es ist kein schöner Ort, da auch zu landen, weil dann ist da niemand mehr, keine Freunde, keine Familie oder kompliziert, sagen wir mal so. Vor allem auch natürlich keine monetären Mittel und du bist da, das ist so Last Exit vor der Straße.
Man fühlt sich schon krass abgestellt auch.
Ja. Ja, na klar. Und du hast ja auch keine, sorry, wenn ich da kurz, aber das gehört zusammen. Du hast ja keine, du gibst ja ganz viele Grundrechte ab. Darfst nicht alleine raus. Und dann liegst du da in meiner Wohnung und ich war einfach nur, ja, glücklich, dass ich es hierhin geschafft habe. So, das war so ein.
Das ist so schön.
Und dass ich nicht mehr fremdgesteuert bin. Ne? Und ja, dann kommen natürlich auch die Schuld und die Scham und die Leute, die noch nicht mit dir stattfinden können. Aber ich lerne mittlerweile, das zu akzeptieren. Ich kann den Weg gehen, den ich jetzt, ne, die Reue, aber auch die Motivation nach vorne. Aber das war so dieses Gefühlskonglomerat, so man denkt, oh Mann, ey, weil wir sind jetzt auch vor den 2 Jahren. Ich glaube, das hatte viel damit zu tun, ne? In 14 Tagen oder in 10 Tagen, was weiß ich immer, wann die jetzt erreicht sind. Und das ist schon ein Meilenstein, ne?
Auf jeden Fall. Und was doch auch, nur weil.
Das bin ich, glaube ich, durch.
Genau, wir holen auch gleich unseren Gast rein. Ich will noch ganz kurz dazu sagen, was ich auch doch immer wieder spüre, ist, dass. Also früher gab es ganz stark das, und das kennst du auf jeden Fall auch, was machen eigentlich normale Leute?
Ja.
Warum können, wie du eben auch beschrieben hast, ne, warum können die da langlaufen und sind einfach zufrieden? So, what the fuck, da ist doch jetzt sogar kein Rausch.
Wir wissen, dass dem nicht so sein muss, aber ja, die nein, Wirkung, nein. Ne?
Aber man fragt sich ja
halt. Man fragt sich
ständig, was macht ihr eigentlich?
Ja.
Und ich finde, oder wie kann es glücklich machen vor allem, oder glücklich halten? Ohne diese Extreme, was man ja immer, man sieht, also ich habe mich ja nur nach Extremen gesehen. So, und du, mit Kokain ist ja klar, bist du sofort in diesem Extreme-Modus drin. Und dass man jetzt wirklich halt zum Beispiel mit den Kids irgendwo langläuft und ein Eis halt isst, wie du eben meintest. Ne? Mhm. Und es ist einfach so, it's just good. So, weißt du, es ist einfach schön. Und das kommt halt irgendwann wieder und das ist schön.
Und heute also, kann auch nichts weiter passieren. So, außer, dass ich nachher penne.
Ja, und das ist ja auch schön. Ja, schlafen ist ja sowieso auch.
Schlafen.
Ein riesen Luxus. Ja, aber es ist schön. Das Leben kommt auf jeden Fall langsam zurück. Und bei dir ja gerade ganz toll, bei mir. Ich kletter auch gerade wieder aus dem Loch hinaus. Von daher wird das alles gut. Hagen, dann machen wir eine Introduction hier.
Ich hatte mir so viele Wortspiele überlegt mit berühmten Songs ihrer Band. Ich lasse es aber komplett sein. Ich begrüße Eva Briegel von Juli.
Ja. Hallo.
Hi.
Vielen Dank fürs mich haben.
Schön, dass du da bist. Vielen Dank fürs
kommen. Ich habe es dir gerade, wir haben die letzten Wochen viel telefoniert.
Ja, tatsächlich.
Und auch stundenlang.
Ja.
Ich hoffe, wir haben noch was zu erzählen heute.
Ja.
Ich habe ein bisschen einen Full-Circle-Moment, denn seitdem wir die Sendung machen, wünsche ich mir, zum Beispiel mit dir auch mal darüber zu reden und auch mich zu entschuldigen aber das habe ich ja schon persönlich getan. Und du meintest auch, da war in unserem Fall jetzt nicht so viel. Mhm. So kommen wir aber ja vielleicht heute. Sondern erstmal war das eine sehr, sehr krasse Zeit mit uns damals. Und ich wollte einfach, dass du hier bist. Und jetzt bist du hier. Und das ist total schön. Danke nochmal, Eva.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hörst du Sucht und Süchtig?
Ja, tatsächlich höre ich Sucht und Süchtig ab der ersten Folge.
Das ist echt krass.
Also ich habe die ersten paar Folgen so ein bisschen weggeballert. Ne? Also unser Gitarrist hat mich darauf aufmerksam gemacht. Unser Gitarrist Simon Triebel. Der meinte irgendwann, ey, guck mal, Hagen hat einen Podcast. Und wir haben mit Hagen das Video zu unserem Song Süchtig gedreht. Und das
auch
war
das noch.
Wow, das war mir nicht bewusst.
Dazu kommen wir noch, ja?
Ja, und, haben wir gemacht, ja. Genau, und dann meinte er, ja, guck mal, das ist eigentlich sehr, ja, das ist so eine Ironie des Schicksals. Hagen hat einen Podcast und ist rekonvaleszent, ist sauber und macht einen Podcast. Und dann habe ich das gehört und war sofort drin, also in so einem Nachttunnel irgendwie, habe das dann so durchgehört und von einer Folge zur nächsten und habe euch beim Gesunden zugehört. Das war sehr schön.
Dankeschön. Bevor wir zu unserer gemeinsamen Zeit kommen, du bist jetzt, also ich muss das mal klarstellen, du bist jetzt hier als Person aus meiner Vergangenheit und natürlich auch mit deiner Geschichte. Das ist schon auch interessant, so vielleicht mal zu beleuchten, was eigentlich Erfolg so mit einem macht.
Ja.
Ja, und Aufmerksamkeit. Aber du bist jetzt nicht hier als Angehörige und auch nicht hier als Betroffene, sondern es ist quasi eine Backstory zu mir, die
richtig
sich mit, und in meinem Leben haben sich ein, zwei Jahre mit dir überschnitten und du kannst mich aus der Vergangenheit spiegeln und aber auch uns ein bisschen was von dir erzählen. Das ist der Grund dieser Einladung.
Richtig.
Um das mal klar zu machen. Das ist jetzt, was ist mit Eva los? Was beichtet sie jetzt heute?
Genau. Ne? Das war mir auch ganz wichtig, als du mich angerufen hast und gesagt hast, magst du nicht kommen in den Podcast, dass ich erstmal überlegt habe, okay, was wäre meine Rolle dort? Ne? Also mir war das wichtig, dass ich mich hier nicht quasi reindränge. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Traum eines jeden, der so einen Podcast hört und denkt, ich bin emotional so involviert. Ne? Man sitzt ja am anderen Ende der Leitung und denkt, ich kenne jetzt total genau und habe mir das dann angehört und habe immer gedacht, ja, jetzt würde ich gerne das sagen, jetzt würde ich gerne das fragen, habe mir so meine Gedanken dazu gemacht und dann rufst du an, sagst, magst du nicht kommen? Ich so, ja klar, ich komme auf jeden Fall. Und dann erzähle ich dir mal, als Folge 36 wollte ich nochmal sagen.
Genau. Ganz viele Notizen und so.
Genau. Das halte ich für problematisch. Und dann habe ich überlegt, was ist wirklich hilfreich? Also was ist da wirklich sowas, was ich da geben kann, was ich da erzählen kann? Und dann haben wir viel drüber gesprochen.
Ja.
Und genau, und darüber, dass unsere Leben sich ja überschnitten haben, dass wir miteinander gearbeitet haben, dass ein wichtiges Kapitel ist in deinem Leben.
Ja.
Genau.
Und das ist einfach dann schon ein Grund für die Einladung. Ja,
ja, vielen Dank.
John, deine erste Frage an Eva.
ich dachte, vielleicht muss es vorbereiten. Ich würde natürlich total gerne wissen, wie euer erster Kontakt war und wie dein erster Eindruck von Hagen damals war. Und Hagen, du kannst ja dazu mal sagen, wie dein Konsum in dieser Zeit aussah. Einfach, weil das für mich natürlich die brennendste Frage ist. Wie fand das statt? Hast du am Anfang schon gemerkt, dass, weiß nicht, war Hagen ein hektischer Typ? Oder? Also das wäre schon interessant zu wissen.
Ja, genau. Also Hagen, berichtige mich, wenn ich da jetzt Quatsch erzähle. Ne? Also auf Bandseite ist es so, man hat ein Lied oder eine Single, die will man auskoppeln und dann gibt es eine Art Pitch. Dann geht das raus über die Plattenfirma. Das Lied wird quasi gepitcht und es gibt Regisseure, Produktionsfirmen, die reichen so ein Treatment ein. Und die sind mehr oder weniger zugeschnitten auf das Lied. Also man merkt auch, es gibt auch Treatments, die sind irgendwo in der Schublade, die werden rausgeholt und einfach mal so random rumgeschickt. Da ist dann meistens eine Akustikgitarre und ein VW-Bus involviert.
So ein Konzept habe ich zum Glück nie geschrieben. Ja.
Und da gab es so immer, wenn es dunkel wird, das war das, ne?
Das war das erste 2010, ja.
Genau, da gab es ein gutes Treatment von Hagen, ohne eine Story, sondern eher mit so Visualisierungen, was uns total gut gefallen hat. Das war so ein Schwarz-Weiß-Kontrast. Es ging um diesen Hell-Dunkel-Kontrast. Und ich weiß noch, dass Hagen mit einer großen Produktionsfirma zusammengearbeitet hat. Also ich hatte das Gefühl, da waren total viele Leute am Start.
Ja, das waren alles mein Team, aber das ich kann gleich was dazu sagen.
Das war dein Team,
Du erstmal.
Genau.
Das ist ja geil, das war dein Gefühl.
Ja, ich wusste, also ich hatte das Gefühl, da ist wirklich viele Leute, die sich da Gedanken machen. Waren sehr viele kreative Ideen dabei, was ich toll fand und auch ein bisschen Größenwahn, das fand ich auch super. Also große Halle, große Bahnstoff, einfach viel, also so, ne, viel erstmal jetzt, wo ich den Podcast gehört habe, habe ich ab und an auch mal gedacht, aha, okay, aber von der Denke im künstlerischen, kreativen ist das eigentlich ganz gut, dass man erstmal sagt, ich gehe erstmal in die Vollen. Klar. Und sag erstmal, okay, also dieser Stoff, der muss jetzt einfach 6x8 Meter sein und denkt jetzt erstmal nicht, wie setzen wir das um, was kostet denn sowas, sondern einfach erstmal think big so und dann mal gucken, wie man es umsetzt. Und das hat mir gut gefallen. Und mein erster Eindruck von dir war, dass du schwer zu greifen warst. Also ich kann mich deutlicher an andere aus deinem Team erinnern, die mit mir so einzelne Sachen auch gedreht haben. Weißt du noch das mit dem Mehl im Haar?
Ja, ja.
Ich hatte so Mehl auf dem Kopf und habe mich dann so geschüttelt und dann gab das so einen ganz irren Effekt.
Wir haben auch viel explodieren lassen und so, also so diese Ballons und so. Das ist ein tolles Video. Ich kann gleich meine. Das ist ja das, was ich heute mir gewünscht habe, dass wir das schon spiegeln.
Genau.
Wie war das für dich? Wie war es von mir?
Genau. Ja. Und ich habe dich schon wahrgenommen als so visionären Künstler. Also als schon jemand, der auch irgendwie einen Plan hat, der irgendwie die Fäden auch in der Hand hat, der auch merkt irgendwie, es passieren an 6 verschiedenen Stellen verschiedene Sachen und du hast die alle irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm. Du hast mir auch relativ konkrete Regieanweisungen gegeben, das fand ich auch gut. Und beim zweiten Video, was wir zusammen gedreht haben, da hatte ich dann schon ein bisschen einen anderen Eindruck von dir. Also da hatte ich schon eher das Gefühl, du bist ein bisschen am Schwimmen. Also da hast du oft gesagt so, ja, mach dir da keine Gedanken, ich komme dann und dann machen wir das auch ein bisschen on the fly und irgendwas war mit einem Lametta, du hast dann so mit goldenem Lametta vor der Kamera gearbeitet.
Was für
und
eine
so.
Zeit lag da dazwischen, zwischen den beiden Videos?
Also ich habe gerade bei Crew United nochmal geguckt, da ist ein Jahr dazwischen.
Ja, ein Jahr.
Das könnte sein.
Genau, da war meine Tochter noch ganz klein, beim ersten war sie noch wirklich ein Baby.
10 und 11 ist das, ja.
Und das weiß ich noch, dass ich da ein bisschen angefressen war, weil das war auch wieder ein Riesenvideo. Ich weiß, Hagen kam irgendwann auf mich zu und sagte, ich will mit dir ein Tanzvideo drehen. Und ich dachte so, what the fuck? Also ich habe gerade ein Baby gekriegt, wieso will er mit mir ein Tanzvideo drehen? Aber ich dachte so, interessant. Hagen sieht da irgendwie was, der Song gibt's her, ich habe voll Bock. Dann hatten wir auch, habe ich da irgendwie mit einer Choreografin, ich glaube eine Woche oder anderthalb, geübt.
Und mit 20 Tänzern.
Die hatte Tänzer am Start, genau. Die haben dann irgendwie, das war ganz aufwendig, ich habe denen vorgetanzt und die haben dann aus meinem Bewegungsablauf eine Choreografie erstellt, die sie dann wieder mit mir eingeübt haben.
Ja, das war mein Konzept, dass wir aus deinen Bewegungen was kreieren und du nicht was lernen musst, was schon gibt, sondern dass wir organisch, dynamisch.
Ja, und dann haben wir das in so einem Club gedreht, am Schlesi,
am Schlesi, da in diesem länglichen, das war auch fett, alter Schwede. Das sieht
auch
bis heute fett aus.
Genau, ich finde es auch ein geiles Video. Ja. Ich habe mich halt richtig reingehängt, das weiß ich noch. Und du kamst so ein bisschen, auch dann so, ja, gerade von Ibiza angeflogen, meine ich, war der Talk.
Ich kam aus Malaga. Ich habe Frieda Gold vorher gedreht.
Genau, und ich dachte,
wovon sollen wir träumen?
Und ich dachte immer so, ich hoffe, das geht gut. Wir haben so viel geplant, ich habe so viel geübt, wir haben da irgendwie 20 Tänzer, wir haben die Choreografin.
Oh. Wie viel Zeit hat man dann? Also was für ein Zeitfenster?
Ein Tag immer noch.
Ein Tag.
Ja, genau. Und wir hatten auch 3-4 Locations, wir hatten in so einem Tunnel was geplant, die Choreo, wir hatten dann in dem Club, wir hatten
in der S-Bahn.
Also es war so eine ganz wackelige Sache und ich habe immer nur gedacht, oh, hoffentlich hält das, ne? Das war so ein knappes Höschen, so eine Naht, wo ich gedacht habe, hoffentlich hält das alles und Hagen war so für mich grundentspannt. Ja, ich komme da irgendwie angeflogen und das machen wir on the fly und ich bin da so ein Typ, ich mache das irgendwie so ein bisschen aus der Lameng, ich schüttel das dann aus dem Handgelenk und ich wusste halt auch, um was für Summen das geht und dass es halt im Endeffekt auch unser Produkt ist, ne? Und ich habe gedacht, wenn das scheiße wird, ist halt das Video zu unserer nächsten Single einfach nicht gut und da war ich dann so ein bisschen, dass ich dachte, hoffentlich haut das hin.
Das ist ganz geil, dass du natürlich auch die Drucksituation gerade ansprichst. Das ist ja natürlich, dazu komme ich gleich, was ich für einen Druck hatte mit diesen Dingen. Aber war ich manchmal ein Arschloch zu dir persönlich?
Nee, nie.
Okay.
Nee, gar nicht. Also, nee, ich muss auch sagen, so eine Videodrehsituation ist für die Künstler auch extrem kitzlig. Ich weiß noch, dass ich da, wir hatten noch Leute von der Straße geholt als Statisten. damit der Club voller aussieht.
Ja.
Und da saßen dann so zwei Heinis an der Theke und haben die ganze Zeit so rumgehetzt, so, Juli, voll die Scheißband.
Okay, das sind die Statisten, die man sich wünscht.
Und ich stand halt auf der anderen Seite und sollte da so irgendeinen sexy Dance machen, während die zwei Typen die ganze Zeit gesagt haben, wie kacke wir sind.
Was hättest du mir noch sagen müssen?
Ja, und dann bin ich gekommen, nämlich zu euch, und habe gesagt, hier, die Typen, es tut mir leid, aber die müssen einfach gehen. Also ich kann jetzt nicht beides. Ich kann nicht damit umgehen, dass ich irgendwie krass irgendwie von hinten kritisiert werde und dann hier vorne so tun, als wäre ich irgendwie der hotteste Shit. Mhm. Das sind so die Sachen, mit denen man umgeht, ne? Dann die Choreografie, wohin, in welche Richtung, dann muss das gut aussehen, dann kommen Regieanweisungen, dann irgendwie guck mal so, guck mal so. Da hatte ich schon wirklich echt viel mit mir auch zu tun.
Okay.
Aber ich kann mich an keine Situation zu erinnern, wo du irgendwie blöd zu mir gewesen wärst.
Okay. Gut zu wissen.
Ich weiß nur, dass du mal weg warst.
Wie lange? Wir kommen bei Sucht und Süchte. Ja. Wie lange war ich weg?
Stunde?
Wo, welche Situation war das?
Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht mehr. Irgendwie so. Das war so ein bisschen wirr irgendwie. Irgendwie,
ja, ich habe garantiert. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe garantiert was gekauft.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ich würde noch mal kurz was zwischenfragen.
Bei mir dauert es ja auch dann länger, das wiederzugeben.
Genau. Und zwar sagst du ja selber, das ist natürlich schon, also dass es eine stressige Zeit ist, ne, so, dass man auch so diesen krassen Zeitdruck hat, und dass du viel mit dir selber irgendwie ausmachen musstest. Hast du irgendwelche, ich sag jetzt mal, Techniken oder so, die du anwendest, um dich sozusagen unten zu halten, um deinen Stress irgendwie zu vermindern? Wie gehst du an so eine Situation ran? Also was macht dich zum zufriedenen Menschen trotz so einer Situation in dem Fall?
Das ist ganz interessant. Ich war nämlich vor 2 Tagen an der Charité, da gibt es das Zentrum für Musikergesundheit. Weil ich gemerkt habe, ich habe da eigentlich immer aus einer Sicherheit herausgeschöpft, die ich die ersten 20 Jahre meines Lebens aufgebaut habe, nämlich, dass ich gut bin und dass ich das kann, was ich kann.
Okay. Mhm.
Und dieses Leben mit diesem Job oder in diesem Beruf kreiert auch viele Situationen, in denen man einfach wirklich versagt und in denen man abkackt. Und die summieren sich so auf und haben auch dazu geführt, dass ich mittlerweile gehörigen Respekt, wenn nicht sogar so eine Performance- und Auftrittsangst entwickelt habe. Also,
okay.
Weil das ist lustig.
Zeit, ja? Das ist
genau.
Ja, man würde ja denken, dass es umgekehrt ist und das vielleicht am Anfang steht, ne? Aber
leider nein. Ja. Genau. Es wird dann eher, also bei mir ist es auf jeden Fall schlimmer geworden. Einfach weil es so viele Situationen gibt, die sich so aufsummieren, ne? Und man in so einer Drucksituation natürlich viele Situationen präsent hat, wo es nicht geklappt hat. Oder wo man gedacht hat, das wird jetzt toll, und man erinnert sich im Nachhinein an eine Einstellung oder so, ne, wo man gedacht hat, du siehst aus, weiß ich nicht, du siehst aus wie tot, oder es gibt keine Emotionen im Gesicht, oder warum ist da jetzt dein Arsch so riesengroß, oder, also, oder warum hast du da nicht gut gesungen oder so. Und ich glaube, da muss man aktiv gegen anarbeiten, dass man zumindest die guten und die schlechten Erfahrungen gleichmäßig bewertet und nicht die negativen Erfahrungen so überpräsent sind.
Machst du das ganz bewusst? Also setzt du dich auch mal hin und machst dir über solche Dinge Gedanken, um damit umzugehen?
Auf jeden Fall, ja. Okay, auf jeden Fall. Also ich probiere das jetzt so ein bisschen mehr als früher natürlich. Früher war unsere Strategie so Augen zu und durch.
Okay, ist vielleicht nicht immer die beste Strategie.
Von der ganzen Band?
Ja.
Seid ihr eigentlich ein gutes Team? Seid ihr eine Familie?
Ja, mittlerweile auf jeden Fall.
Das ist schön, oder? Wenn man das sagen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also das war auch nicht immer so und es musste sich auch erst ein bisschen so entwickeln. Einerseits über gelöste Konflikte ist so ein Vertrauen
oder ist gut, gewachsen. Gelöste Konflikte, ich glaube, das schafft auch Nähe.
Auf jeden Fall. Und so eine Akzeptanz, auch dass andere was anderes wollen. Und dann auch ganz pragmatisch, ne? Ich weiß noch, dass zum Beispiel Simon immer mal gesagt hat, ich würde auch gerne mal für andere Leute Songs schreiben. Und damals haben wir noch mit Partnern gearbeitet, die gesagt haben, nein, alle Songs exklusiv müssen für Juli sein. Das geht sonst nicht. Sonst verkaufst du ja die besten Songs an irgendwen anders. Und irgendwann haben wir gesagt, das ist doch Quatsch.
Zum Beispiel an Tim?
Zum Beispiel an Lindenberg.
Ah, oh wow.
Hat einen geilen Song
ich
von
weiß,
Simon.
Dass Simon hat ganz viele tolle Lieder geschrieben, ja, nicht nur für eure Gruppe.
Genau.
Ja.
Und,
hat ihn das eingeengt oder wahnsinnig gemacht irgendwie?
Irgendwann haben wir dann gesagt, das macht ja keinen Spaß, wenn er die ganze Zeit denkt, ich würde aber gerne ich darf irgendwie nicht. Und dann haben wir hatten wir so ein bisschen so einen Kompromiss, dass wir gesagt haben, okay, wenn du einen Song hast, spielen uns doch erstmal vor. Und wenn ich jetzt sage, das ist mein Herzenssong, ich will den unbedingt haben, dann haben wir so eine Art Vorkaufsrecht. Aber wenn du auch eine Idee hast für jemand anders oder ne, was auf jemanden zugeschnitten ist, dann kann er das machen. Und ich glaube, das wäre geclasht, das wäre auseinandergeflogen, hätten wir das nicht gemacht. Genauso wie unser Schlagzeuger auch gespielt hat bei Boy und bei Bosse und so. Der war mit denen in Amerika. Hätten wir da gesagt, ey, du darfst jetzt nicht durch Amerika touren. Du musst jetzt exklusiv bei uns bleiben. Also so ein bisschen offene Beziehung bei uns.
Okay.
So, und dann haben wir eben die Erfahrung gemacht, viele, also oft so im Schoße der Band ist es am schönsten. Oder da ist so eine Offenheit da auch für die Bedürfnisse der anderen. Und the grass is always greener on the other side. Also es ist gar nicht so schön da draußen, wie man so denkt. Und bei uns ist es irgendwie, wir haben so die größte Vertrautheit miteinander und auch die größte Toleranz den Schwächen der anderen gegenüber.
Ja, gut. Ich glaube, also ich denke sofort daran, dass wenn du über diese Beziehung, diese zwischenmenschlichen Beziehungen sprichst, dann denke ich sofort daran, dass ich stattdessen ja immer Substanz gewählt habe. Und dass ja genau aber solche Beziehungen und Freundschaften eben halt auch die, also eine Substanz total gut ersetzen können, beziehungsweise es vielleicht auch, dass man es schafft, dass man nie da ein Verlangen verspürt, irgendwie zu flüchten. Was ja bei dir, du hast da keine Abhängigkeit. Meinst du, wenn du komplett Solo-Artist wärst, wäre das anders für dich, mit deiner, also mit dir selber umzugehen? Das ist jetzt nur so ein Gedankenspiel, aber das würde ich schon interessant finden. Glaubst du, die Band hält einen auch in der Stabilität?
Das ist echt ein interessanter Gedanke und ich glaube, dass das richtig ist.
Ja,
also, weil ein, gerade wenn man so eine lange Karriere hat und auch so sehr erfolgreich war, einen viel trennt von anderen, die einen anderen Beruf haben. Ne?
Ja, das glaub
also,
ich, ja.
Alleine dadurch, dass sich jeder irgendwie zu dir verhält oder zu dem, was du so tust und entweder dann einen aufwertet und sagt, toll, toller Job, finde ich voll super. Ja. Oder einen abwertet und sagt, finde ich scheiße irgendwie.
Ja, das lernen wir jetzt auch kennen.
Was ihr da macht, genau. Und wenig Leute wirklich direkt mit einem in Beziehung treten als Person an sich.
Ja, klar, man ist ja immer verknüpft.
Genau.
Mit dem Job.
Gerade Leute, die einen eben so kennenlernen, nachdem man diesen Job gewählt hat, nachdem man prominent geworden ist oder so. Aber auch die Leute von früher, die mich von früher kennen, auch da ist es oft, spielt es eine große Rolle, weil die wissen wollen, wie läuft es mit der Musik und was macht ihr und wie ist das so? Und wie ist eigentlich Stefan Raab so privat? Und das kann dann sehr langweilig werden und das kann dann auch wirklich so entkoppeln von anderen, emotional. Und da habe ich eben das Glück, dass die Jungs genau dasselbe miterlebt haben. Und es gibt ja auch in der Psychologie diesen Effekt, ne, dass wenn man zusammen so Extremsituationen erlebt und meistert, dass man die dann überträgt auf die Person, mit der man das erlebt hat. Ich habe so ein lustiges Experiment, wo so Leute über so eine Hängebrücke geschickt werden und am Schluss werden sie von so einer Versuchsleiterin, so einer gefakten Versuchsleiterin befragt zu ihrem Erlebnis und ganz viele verlieben sich in diese Versuchsleiterin und wollen die Nummer haben.
Stimmt, das kenne ich. Ja.
Weil das einfach so eine Art, ne, weil das so wie zusammenschweißt.
Ja.
Und das sind halt Sachen, die habe ich mit den Jungs erlebt, die werde ich nie mit jemand anders erleben und da wächst halt so eine Vertrautheit.
Ja.
Wobei ich auch sagen muss, Substanzen an sich waren auch oft ein Problem in unserer Dynamik. Also wenn der eine mal viel mehr getrunken hat als der andere zum Beispiel und dann vielleicht nicht mehr erreichbar war ne, oder auch das so ein bisschen genommen hat als, also als Ausrede, dass er jetzt nicht funktioniert, ne, kam das auch immer ein bisschen dann in, hat das auch ein bisschen in die Beziehung reingefunkt, dass man gemerkt hat, ey, ich merke genau, was du machst. Du schädelst dich weg, dass du für mich nicht mehr available bist, emotional, aber auch nicht mit irgendwelchen Aufgaben. Klar kannst du jetzt nicht um 14 Uhr irgendwo sein beim Interview, weil wir wissen ja alle, du bist irgendwie dicht von gestern Abend. Und dann war das so, ja, Rockstar Life, deal with it. Aber das ist dann,
wie lange habt ihr da über sowas noch gelacht? Also das muss doch eine Phase gegeben haben, gerade am Anfang. Also ich war ja auch in einer Band, bei euch ist dann durchgestartet, aber du kennst ja auch noch sicherlich die Stufe davor. Man spielt auf Jugendclubs, auf Dorffestivals. Und da geht das ja los auch mit dem Alkohol. Mhm. Also wir haben auch getrunken, nie vor Auftritten, immer nur ein. Wir hatten dieses, unsere Regel in der Gruppe war ein Bier vorm Auftritt.
Süß.
Um locker zu werden. Okay, das sagst du süß. Ja, okay. Wir müssen aufpassen, dass wir heute nicht verherrlichen. Aber
auf keinen Fall.
Danach haben wir jetzt auch nicht uns Zug, aber es war, also das, darüber reden wir hier ja oft. Mhm. Und wir spannen den Bogen noch zu dem restlichen Spiegel. Ja. Ich finde es gerade sehr spannend. Mhm. Ist auch schön. So bleibt das die Prämisse der Sendung. Was kommt denn da heute noch? Mhm. Wie war das denn in der Gruppe mit dem Alkohol? Und also von der unbekannten Zeit bis dann auf einmal zum, was war der erste Hit nochmal? War das die Welle?
Perfekte Welle.
War die Welle, okay. Mhm. Ich meine, das ist ja ein Riesenunterschied gewesen. Auf einmal spielt man ja wo, ganz woanders. Und dann ist auch Alkohol for free backstage.
Ja, auf jeden Fall. Ja? Der steht überall. Ja. Mhm. Hat sich das verändert? Also ich muss sagen, wir sind schon als Schülerband mit ganz unterschiedlichen Leveln gestartet. Wir hatten Leute
bezogen auf was?
In der Band, die haben schon getrunken.
Ah, okay.
Und andere, die haben nicht getrunken. Wir hatten auch in der Band Leute, die haben Marihuana konsumiert, auch auf unterschiedlichen Levels. Mhm. Ja, also ich glaube, das hat sich nicht groß verändert.
Okay.
Aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass das eine Art Coping-Mechanismus ist. Und wenn der Druck steigt, dann, ja. Also der Druck ist ein gutes Bild eigentlich, weil wenn man dann eine Sollbruchstelle hat, ja, dann, ja, genau, dann kann es einem eben auch das Genick brechen.
Mhm. Und nochmal kurze Eingangsfrage, danke fürs Teilen übrigens, dass jemand nicht kommt, weil er gestern zu lange unterwegs war. War das wie ist eure Dynamik in der Band? War das nie lustig? Hat man das mal toleriert? Mhm. Ist irgendwann das Fass übergelaufen und gesagt, Alter, wie man heute sagt, Digga, get your shit together. Mhm.
Das war eigentlich immer eher der Geist der Band.
Ah ja?
Also, dass wir gesagt haben, wenn was wichtig ist, es wird aufgetaucht. Das haben wir eigentlich nicht toleriert, dass wir da jetzt sagen, witzig, ne? Aber ich merke, dass es in der Branche auf jeden Fall toleriert ist oder auch so eine Art von Glamour versprüht. Also, dass es eine Geschichte ist, die gerne erzählt wird von Medienpartnern, wie krass zum Beispiel eine amerikanische Band war oder wie
die aufgetaucht sind
wie
oder
die
eben
da
nicht
aufgeschlagen
ja,
sind.
Wie die
genau.
Da aufgeschlagen sind.
Ja. Dass das so eine Art hat von Unangepasstheit, ne?
Wahnsinn,
dass das so eine, dass das so eine Verweigerungshaltung ist, die sich, sag ich mal, jemand, der ein bürgerliches Leben lebt, eben sich nicht erlauben kann.
Auf keinen Fall. Genau.
Und dass das dann eben so ein, ich mache jetzt hier Gänsefüßchen, ne, dass das so ein Traum ist, den man lebt. Mhm. Ja. Stellvertretend für andere, dass man sich dieser regulierten Gesellschaft verweigert, indem man eben sagt, ich kann morgens um 10 Uhr anfangen, Alkohol zu trinken und kann meinen Job trotzdem machen.
Ja.
So.
Ja, oder die Leute akzeptieren das, selbst wenn ich meinen Job nur halbherzig oder scheiße. Also die Leute haben ja auch Auftritt und so und versagen da komplett teilweise,
genau.
Ne? Wenn die so betrunken sind, da gibt es ja genug Videos von irgendwelchen Bands, die kaum noch spielen können irgendwie live, aber es ist dann halt eher so, es bringt halt trotzdem gute Promo irgendwo am Ende.
Ja, ja, irgendwie schon, aber ich war auch mal bei Amy Winehouse auf dem Konzert und war wirklich richtig angepisst, weil ich gedacht habe, ich habe da nichts von. Ich finde es auch nicht glamourös, ich finde es auch nicht toll. Ich sehe da einer Frau beim Sterben zu.
Ja.
Mhm. Also ich habe nicht gedacht, wow. Ne, also,
kann ich verstehen.
Und wir haben das in der Band auch immer, ich war eher dann angefressen, weil ich gedacht habe, ich finde das unkollegial, ne? Ich finde das, die anderen hängen lassen und ich finde es nicht so sportlich. Ohne, dass man jetzt jemanden, versucht da irgendwie sozialen Druck zu machen, aber ich finde dann, genau, auch wenn man nicht mehr spielen kann zum Beispiel oder nicht mehr singen kann. Finde ich auch nicht in Ordnung.
Gab es eine Phase, jetzt nur, kann ja nur bei dir bleiben, da wenn ich das fragen darf, gab es eine Phase, wo vielleicht auch nur für einen Bruchteil einer gewissen Zeitspanne es die Gefahr bestand, dass du mit Substanzen was regulieren könntest und du dann was geändert hast? Das gab es mal so eine Phase, wo es on the edge war mit Substanzen oder kam das nicht so vor, weil du das anders reguliert hast?
Ich habe mal eine Zeit lang Marihuana konsumiert, auch schon vorher, bevor wir erfolgreich waren. Mhm. Das war so in meinem Freundeskreis einfach so normal, so. Ja. Alles andere ist für mich abstrakt.
Okay.
Also tatsächlich habe ich immer gedacht so, ah, jetzt sind wir berühmt, jetzt bin ich mal gespannt, wann der Erste auftaucht und mir was anbietet. Und das ist nie passiert. Ach, und ich glaube, ich war auch zu blöd. Ich weiß, dass einer mal gesagt hat, komm, irgendwie, ich glaube im WMF damals, so komm mal mit raus irgendwie. Ja. Und ist so vorgelaufen.
Warst du zu spät.
Und da hatte ich ein bisschen Schiss, weil der ist so Richtung Klo und ich dachte, ey, vielleicht hat der was Sexuelles mit mir vor.
Ja, okay, klar.
Und da hatte
ja,
ich dann irgendwie Angst und bin nicht mit. Und ansonsten hat mir nie irgendjemand irgendwas angeboten und ich war auch, glaube ich, immer, ich habe zu großen Respekt. Ja. Und ja, richtig Angst und war dann vielleicht zu aufgeklärt, Hagen. Du sagst ja immer in dem Podcast, du warst nicht wirklich aufgeklärt.
Nee.
Dass ich von Anfang an immer gedacht habe, ey, guck's dir an. Ich meine, ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen mit dem Bahnhofsviertel.
Okay.
Wenn wir nach Frankfurt gefahren sind, wir sind wirklich über die Leute drüber gestiegen, die da auf dem Boden sitzen und konsumieren. Und das hat mich, glaube ich, kuriert einfach.
Kannst du uns mal dazu sagen, wie das, was du da so, also ganz stark und nur auf einer Gefühlsebene, was sind deine, was spürst du, wenn du daran denkst, an deine ersten Begegnungen, auch vielleicht in der Kindheit oder so, von so diesen Drogenleuten am Bahnhof, ja, wo man jetzt ja so ein ganz spezielles Bild von hat, weil das hat sich ja offensichtlich mitgetragen in dein erwachsenes Leben. Was sind da die Gefühle, wenn du an diese Menschen denkst, an diese Bilder auch denkst?
Mhm. Oh, ganz schwer finde ich das. Also gerade Frankfurt war damals wirklich so, also das war so offen und ich weiß noch, einmal bin ich da mit dem Zug hingefahren, ich wollte eine Freundin besuchen, die hatte da eine Ausstellung, da war ich schon ein bisschen älter, ne? Da war ich so 20 und hatte mich so fein gemacht und hatte so ein Kleid an und so Stöckelschuhe und so ein Täschchen und bin dann da, musste dann auf dem Gehweg um diese Leute so rumlaufen, die gesessen haben und konsumiert haben. Und gleichzeitig sind die Banker auch so da langgelaufen in ihren schicken Klamotten. Das
ist ein krasses Bild.
Und wir sind wirklich mit unseren Stöckelschuhen, haben wir versucht, da durchzulaufen.
Ich hab dich nie in Stöckelschuhen gesehen.
Nee, das war auch,
okay.
Das war auch eine besondere Gelegenheit.
Okay, ah, okay.
Ich kenne die jetzt nicht. Da clashen ja auch zwei Welten dann so krass, ne?
Genau.
Die aber eigentlich dann doch eine Welt sind, weil es kann ja jeden treffen. Also es ist ja auch an sich einfach ein interessantes Bild, finde ich.
Genau.
Banker und in Anführungsstrichen Junkies da.
Ja.
Genau, ja.
Und ich glaube, das war für meine Eltern auch so ein Ding, dass sie früh auch gesagt haben, irgendwie guck dir das an, ne? Oder mein Vater hat mir mal so Bilder gezeigt von einem Mädchen, da gab es so ein, ach, weiß ich auch nicht mehr, so verschiedene Fotos, das kennt ihr ja auch jetzt aus dem Internet, gibt es das ganz oft auf Social Media, ne? So nach zwei Jahren Konsum.
Ja, Faces of Meth oder wie das heißt.
Genau. Und das war irgendwie so ein bisschen auch Thema bei uns, dass mein Vater dann gesagt hat, guck dir das an, ne? So sieht es dann aus. Und ich auch kognitiv nie verstanden habe, warum soll man damit anfangen, wenn es doch offensichtlich ein Weg ins Verderben ist.
Ja.
So. Ja, ich habe das jetzt bei euch im Podcast auch gelernt. Ihr hattet eine Folge mit einer jungen Frau, die Heroin konsumiert hatte, dass die gesagt hat, ihr Antrieb war eigentlich, dass sie sowieso nicht mehr wirklich leben wollte und sich dann da so rein ergeben hat. Und da habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie ein plausibler Grund, weil mir fiel sonst nichts ein.
Es gibt natürlich die verschiedensten erlaubnisgebenden Gedanken. Ne? Das ist, das ist tausende Millionen, das ist für jeden unterschiedlich. Aber wann war denn bei euch im Freundeskreis oder jetzt auch in deinem Leben? Du redest jetzt gerade von den Drogen, die natürlich offensichtlich als Droge, aber was ist denn mit der erlaubten Droge, Alkohol? Ab wann, naja, die kann einen genauso zerstören.
Auf jeden Fall, ja.
Wann habt ihr denn dort, ab wann hast du es als Droge eigentlich erkannt? Das ist aber eine spannende Frage mittlerweile. Das ist so wie, wo warst du, als Kennedy erschossen wurde? Wann hast du mitbekommen, dass Alkohol eine harte Droge ist? Weil ich muss sagen, ich habe das erst auf Therapie begriffen, so richtig.
Ich habe das begriffen nach einem sehr langen Abend auf einer Musikveranstaltung. Wir hatten ein bestimmtes Getränk getrunken und ich habe ganz deutlich gemerkt, abends schon gemerkt, okay, das irgendwie macht das was mit meiner Persönlichkeit. Ich erkenne mich nicht mehr wieder. Und am nächsten Tag auch gemerkt, krass, ey, 5 Stunden gestritten über.
Oh ja.
Oh Gott, ich habe mich so geschämt und ich habe auch gemerkt, richtig böse geworden bin ich. Und auch mein Gegenüber richtig böse geworden. Und
das war es nicht du, ne?
Das war nicht ich, nee.
Ja.
Also, who knows? wer weiß, eine Seite vielleicht in mir, keine Ahnung. Ich glaube aber mittlerweile wirklich auch, ich habe mir viel Alkohol angeguckt, Leute, die konsumieren. Ich bin davon fest überzeugt, dass das die Persönlichkeit verändert.
Ja.
Und nicht unbedingt das Beste im Menschen hervorbringt. Ja. Da habe ich so erst mal am eigenen Leib gemerkt, das ist eine Droge. Und auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, ja, da war ich so Mitte 20.
Mhm.
Ich komme ja wie du vom Lande und Alkohol ist immer Teil der Gesellschaft, also meines Umfelds gewesen.
Ja, absolut,
immer
bei mir auch.
Ja. Ich glaube wirklich auch bei jedem. Also in Deutschland ist Alkohol einfach präsent, überall. Ja.
Ich weiß noch, ich habe als kleines Kind Pfand eingesammelt, Biergläser auf der Kirmes. Leere Biergläser, gab es so einen Korb, den hat man zurückgebracht, leeres Bier, also leeren Korb, leere Biergläser, 20 Pfennig. Und dann sind wir und dann sind wir da durch die durch das Festzelt gelaufen, haben das zwischen den intoxikierten Leuten.
Sehr, sehr gutes Wording hier. Die ganze Folge war schon
Respekt. Sehr gut.
Gebildet. Ja, und im Nachhinein denke ich auch, oh, krass, krasse Situation. Ne? Wir waren sehr kleine Mädchen einfach.
Ja,
und
Wahnsinn,
da saß ein ganzes Festzelt voll berauschter Leute und da landete auch meine Hand. So.
Nein.
Und das war immer um mich rum. Also es war immer um mich rum. Auf meinen Familienfeiern. Und ich will das nicht verurteilen. Ne? Es wurde Bier getrunken, so auf unseren Familienfeiern. Und es hat einen großen Alter gespielt im Vereinsleben. Bei allem, was meine Eltern auch so privat gemacht haben, hobbymäßig, wurde getrunken.
Ja, bei mir auch.
Ja. Und ich in Berlin habe mir oft die Frage gestellt oder war auch ein bisschen irgendwann auf der Suche, als meine Tochter dann geboren war, dass ich gedacht habe, okay, das ist so eine kleine Flucht. Also unter Müttern auch, dieses Prosecco, ne, so, sich mal wieder sich.
Oder Kindergeburtstag, das hatten wir hier auch schon mal.
Ja.
Da muss man auch mal umdenken.
Genau, und ich will das nicht verurteilen.
Nee,
es ist leider ein schlechter Mechanismus oder so ein Code für, ich tue mir mal wieder was Gutes. Ne?
Ja, ja,
ich war jetzt für andere da, ich habe jetzt irgendwie ein Kind geboren oder jetzt war jetzt, ich will mir mal wieder was Gutes tun. Und da haben dann die Frauen um mich rum wieder angefangen zu rauchen oder haben dann halt auf dem Spielplatz Sekt getrunken. Und da habe ich gemerkt, es ist auch ein bisschen Berlin, dass alles, was die Stadt mir so bietet, hat was mit Konsumieren zu tun.
Mhm.
Also man geht halt aus, ne? Oder man trifft sich mit Freunden und so. Und da geht es halt sehr viel um Alkohol. Wird viel getrunken.
Das ist halt irgendwie immer, als ob sozusagen die Kleidung, die man sich anzieht, um gute Zeit zu haben, ist halt Alkohol irgendwie.
Ja.
Also es ist so, es gehört wie zur Uniform dazu, so irgendwie komischerweise. Ne? Und ich finde auch, ich habe mir gerade eben gedacht, nur kurz zu diesem Kindergeburtstag, Ding und Spielplatz, man stelle sich vor, da steht jemand und würde einfach einen Joint rauchen, zum Beispiel der Eltern. Da würde man sofort sagen, bist du bescheuert? Also man würde gar nicht daran denken, das zu akzeptieren. Ja? Aber mit dem Alkohol ist halt so drin. Also man würde niemanden ansprechen, der irgendwo draußen ein Bier trinkt oder so. Ja, das ist völlig normal und okay. Aber wenn man es auf was anderes münzt, merkt man sofort, wie krank es eigentlich ist.
Ja.
Also ich finde jetzt auch mit dem Vorurteil muss man aufpassen, aber vor Kindern sozusagen eine Droge zu konsumieren, ist natürlich immer sehr, sehr fragwürdig.
Ja,
ganz
grundsätzlich.
Ne?
Ja.
Natürlich, war der Erstkonsum auch 12, 13? Wie bei uns allen?
Von mir?
Ja.
Nee.
Von Alkohol?
Nee, tatsächlich habe ich meinen ersten Alkohol getrunken auf einer Freizeit, wo ich als Betreuer mit war.
Okay.
Ah, okay, das setzt sich schon später an.
Kirchliche Freizeit, ja, da war ich vielleicht so 16, 17
okay.
oder so.
Alright.
Und da wurde dann aber abends auch im Betreuerkreis wurde dann abends Wein getrunken.
Oh, ja, klar.
Da weiß ich noch, da habe ich mir Zucker reingemacht, weil es hat mir nicht geschmeckt.
Ich dachte schon, damit es schneller wirkt.
Nee, aber ich fand es eklig. Aber es hatte für mich so ich habe das vorgelebt bekommen, auch als so einen genießerischen, so was Genießerisches, so was Savoir-vivre. Irgendwie die coolen Leute bei uns im Dorf, das waren die halt irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, frankophil waren oder
so. Ach, ihr seid nicht weit weg von der französischen Grenze gewesen, oder?
Nee, in Hessen ist man schon sehr in der Mitte.
Ich wollte aber Frankreich.
Französisch, der französische Teil.
Nee, aber das war für mich immer verknüpft mit Lebensart, Genuss und Lebensfreude. Das waren die Leute, die halt sich, ne, die Spaß hatten miteinander, die locker waren und die bei uns keinen Alkohol.
Kulturell was verstehen wahrscheinlich so ein bisschen. Ne? Das ist ja auch immer so, das gehört ja auch so dazu. So ein bisschen schick.
Und ich finde das eigentlich schade, dass ich nicht, also das, ich habe dann angefangen zu suchen bei mir, was macht mir denn Spaß? Ne, also was kann ich wirklich stundenlang machen, ohne da jetzt was von zu wollen? Also, ne, also ohne, dass ich jetzt Sport mache und denke, danach sehe ich dann irgendwie super aus oder ich stelle irgendwas her, weil ich was haben will, sondern was kann ich einfach nur machen, weil es mich einfach entertaint. So. Und das war dann spazieren gehen, Klavier spielen. Also, und ich musste mir das aber wirklich erarbeiten, ne? Weil ich gemerkt habe, okay, das kommt nicht von alleine. So, das kommt dir nicht so zugefallen, sondern man muss sich da auf die Suche begeben. Und wenn man da eben nicht weiß, was einen da so, ja, was man machen kann, was so sein, wo man sich mit amüsiert, dann ist eben der Weg zum Alkohol schnell.
Ja, das meinte ich ja auch eingangs, ne, dass man irgendwas, also was machen normale Leute, aber was macht man überhaupt am Tag einfach so, wenn es jetzt nicht im Rausch geht? Man muss wirklich sich auf die Suche machen und Dinge finden. Ja. Leidenschaften sind nicht so einfach zu finden. Das Schöne ist, dass man ja meistens auch ganz gut ist in den Sachen, wofür man brennt. Und dann macht es halt auch so richtig viel Spaß, wenn man es gefunden hat. Also macht euch auf die Suche da draußen. Auf jeden Fall. Falls ihr nicht genau wisst, was euer, wo euer Feuer brennt. Hagen, du wolltest was sagen.
Ja, danke fürs Teilen, Eva, für den ganzen Themenkomplex.
Ja.
Ich habe noch mal eine ganz andere Frage, die aber auch mit dem Thema Druck zu tun hat. Was für manche Menschen dann doch auch wieder mit Substanzen zusammenhängt. Aber ihr hattet mehrere Hits und wir hatten zum Beispiel Felix hier von Polarkreis 18.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße, auch ein Freund dieser Sendung. Wir haben gestern erst telefoniert.
Ach, ist das schon? Oh, ich weiß, worum es geht.
Die hatten ein Riesen-Issue nach Allein und er auch. Wie habt ihr das oder wie war das für, nicht ihr, für dich persönlich? Gab es für dich persönlich Drucksituationen, dass der nächste Song wieder erfolgreich ist? Ihr hattet ja dann auch mehrere, nicht nur einen. Wie geht man denn, kannst du das irgendwie übersetzen? Weil das kann natürlich ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie sich sowas anfühlt. Und vielleicht auch viele unserer HörerInnen nicht.
Ja.
A, wie ist das überhaupt, wenn dieses eine Lied überall ist? Und was passiert danach, die nächsten Jahre? Und ist man auf der Jagd nach dem nächsten Hit? Und ich meine, vielleicht könnte man den gar nicht schreiben, wenn man auf der Jagd ist. Weißt du, was ich meine? Diese Frage interessiert mich sehr.
Ja. Da muss ich ein bisschen ausholen. Dass wir so krass am Start waren, haben wir gar nicht so mitbekommen, weil wir zu dieser Zeit auf Tour waren.
Okay.
Und wir haben zwar gemerkt, die Clubs sind ausverkauft, aber dass Perfekte Welle in den Charts so geklettert ist, das haben wir immer mal so reingeworfen bekommen, ne, mit so einem Anruf. Aber das hatte für uns jetzt so in unserem täglichen Leben erstmal keine Relevanz.
Pre-Internet.
Genau. Also da war erstmal der Sprinter war immer noch genauso klein und die Clubs waren so klein und wir hatten ein Zweierzimmer so irgendwie in der Pension mit Schrippe morgens. Und da hat sich erstmal für uns wenig verändert.
Okay.
Und dann haben wir eigentlich immer versucht, uns so ein Mindset zu bewahren, dass wir gesagt haben, das ist alles ein Add-on, das ist alles on top. Also das ist alles... wenn es das jetzt war, ist es okay. Wenn es das jetzt war, ist es okay. Wenn es das jetzt war, ist es okay.
Okay, das ist so. Klingt gesund.
Das stimmt, ich wollte gerade sagen, es ist eine sehr gesunde Herangehensweise auf jeden Fall.
Ja, schützt einen überhaupt nicht davor, dass es dann eben doch einem so Magengrummeln macht, wenn man das Gefühl hat. Naja, beziehungsweise bei mir kam das immer eher von außen. Also von außen, dass irgendjemand, der uns gut fand oder so, oder mir eine Rückmeldung gegeben hat, so, oh, das ist ja gar nicht mehr so fett, wie es mal war.
Oh.
Und ich dann das Gefühl hatte,
so im Nebensatz,
ich enttäusche jemand anderen. Ja, ne? Also ob das jetzt aus meinem Dorf war oder irgendwie Fans, die gesagt haben, hä, was, ihr spielt jetzt in irgendwie keiner 7000er Halle mehr, sondern nur noch
das
fünf.
Ist John, der eine Cola aufmacht, muss ich sagen, wenn man es gehört hat. Bildtonschere, Entschuldigung, Eva.
Genau, und dass man vielleicht als Fan auch immer das Gefühl hat, man möchte wie bei so einem Fußballverein bei den Gewinnern sein und dann vielleicht enttäuscht war, wenn das kleiner wird.
Ja. Echt, sowas gibt's auch.
Dass ich da oft das Gefühl hatte, ist das für die anderen irgendwie wichtig oder ich enttäusche jetzt jemanden, wenn das bei uns nicht so groß ist. Für mich war das immer nicht so schlimm, nicht so schwierig. Ich spiele eigentlich sowieso lieber kleiner, weil ich da das Gefühl habe, ich habe mehr so ein 1:1 Gefühl mit den Leuten. Und naja, klar, ich will halt arbeiten, ne? Wenn man keinen Erfolg mehr hat und kein Radiosender will einen einladen und keiner kauft Tickets, dann kann man auch nicht mehr auf Tour gehen. Das ist klar. Ja. Ich will schon irgendwie so erfolgreich sein, dass wir arbeiten können und so, dass man sich nicht schämen muss. Ja. Aber dass ich jetzt so gedacht hatte, es muss immer noch weitergehen, es muss irgendwie noch mal 10.000 müssen noch irgendwie sein, so, das hatte ich nie und ich glaube, das ist was ganz, also das, wenn ich das bei jemand anders mitkriege, dass der so ist, habe ich irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl von, warum brauchst du das jetzt so doll? Also ich habe eher immer so ein, bin ich so ein bisschen suspicious, dass ich denke, was macht jetzt diese Zahl mit dir? Warum brauchst du diese Zahl oder warum brauchst du diese Arena oder warum sagst du mir im zweiten Satz nach dem Handshake, du hast eine Arenentour gespielt?
Entschuldigung, gibt es diese Leute?
Das gibt's ja.
Ah, okay.
Also so ein bisschen so nebensatzmäßig, ne? Aber man merkt schon so, okay. Ja,
wie wenn jemand sagt, ich warte noch kurz auf meinen Chauffeur.
Ja, genau.
Ah, okay.
Das ist so, boom, dann legt auf den
Tisch. Wieso guckst du mich so an? Ich habe das noch nie gesagt.
Ich guck dich an, weil du in meinem Sichtfeld bist.
Ach so.
Okay.
Aber ich habe gesagt, ich warte auf meinen Fahrer. Das ist was anderes.
Hang, ich habe nicht dich gemeint. Das ist alles okay?
Ich mach Spaß.
Okay, gut. Ich dachte gerade, du meinst es ernst. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Du hattest vorhin gesagt, weil das passt jetzt zu dem, was du gerade sagtest, dass du schon immer in dir trägst eine Stabilität und du findest es gut, was du machst und du findest dich gut. Ja? Das hat man jetzt ja auch gerade gemerkt, in dem, was du meinst, nur dass wenn überhaupt du eher ins Außen guckst und Angst hast, dass jemand anderem sozusagen vielleicht irgendwie das dem was fehlt. Woher glaubst du, kommt es genau? Kannst du das festmachen an irgendwas in deiner Erziehung oder an irgendetwas, was du erlebt hast? Weil das ist ja schon sehr, ist eine sehr beneidenswerte Eigenschaft und Fähigkeit, so zu denken. Und da würde mich interessieren, was du, wie das überhaupt dazu kam.
Oder war das schon immer da? Ja.
Tja, geil. Also der narrative Ansatz, ne? Man erklärt sich selbst seine Vergangenheit so, dass sie einen Sinn ergibt. Ich kann da auch nur mutmaßen. Also wir haben als Kinder viel machen dürfen. Wir waren relativ frei. Ich habe mit meinen Freunden irgendwie relativ viel Sachen so gemacht, wo ich dachte, jetzt so im Nachhinein denke, das würde ich meine Kinder nicht machen lassen. Aber
zum Beispiel?
Also meine Freundin zum Beispiel hatte einen Esel. Und
was hat der arme Esel?
Wir haben nichts Schlimmes mit dem gemacht.
Hauptsache der Esel lebt
Nein.
noch.
Der Esel lebt nicht mehr, aber er ist friedlich an Altersschwäche.
Okay.
Nee, aber wir haben als Kind relativ viele Sachen, so Projekte gehabt, die man heute, glaube ich, irre findet, ne? Dass wir gesagt haben, okay, wir sammeln jetzt irgendwelche Sachen, dann verkaufen wir die auf dem Flohmarkt wir kochen jetzt irgendwie Suppe und verkaufen die auf der Straße oder wir reiten mit diesem Esel da irgendwie mal 7 Kilometer ins andere Dorf und gehen dann da ins Schwimmbad und also so Sachen, wo die Eltern sich nicht groß reingehängt haben. Das ist heute, glaube ich, undenkbar. Ich weiß auch nicht, ob es besser ist, ob ich meine Tochter mit einem Esel 6 Kilometer ins Nachbardorf reiten lassen würde.
Und die Frage ist, wo ist der Esel, während man im Schwimmbad ist? Kannst du
der
das
war
mal
draußen angebunden.
Der war wie ein Fahrrad? Okay.
Und die andere Frage ist, wie alt wart ihr da?
Ein Drahtesel.
Da waren wir relativ jung. Also ich hatte immer das Gefühl, dass es ist so weird jetzt als Elternteil, ne, dass man seine Kinder so bedürftig wahrnimmt oder so. So fragil oder so unselbstständig oder so. Und ich kann mich noch sehr plastisch eigentlich erinnern an meine Kindheit. Und das waren auch alles so Sachen, die waren auf jeden Fall, bevor wir 10 waren, also im Grundschulalter.
Ja, Wahnsinn.
Und ich hatte immer das Gefühl, Selbstwirksamkeit, sagt ja auch viel in dem Podcast, ne, dass ich früh gecheckt habe, ich kann das. Also ich kann so Sachen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss dieses Studium angehen oder ich müsste jetzt irgendwie ein Geschäft aufziehen oder müsste ein Auto kaufen oder muss irgendwie mit dem Laster nach Hamburg fahren, dann habe ich das Gefühl, es ist ja machbar. Andere tun es ja auch. Also warum soll ich das nicht können?
Das ist schön.
So eine Überzeugung, die ich in mir trage und ich glaube, die kommt so ein bisschen daher. Aber wer weiß, vielleicht sind es irgendwelche Gene, keine Ahnung.
Ja, aber ich finde, es hört sich ja plausibel an. Ich glaube, dass diese Freiheit in der Kindheit ja ganz wichtig ist und es ist ja heutzutage alles schwieriger, die zu geben einerseits. Andererseits verändert man sich ja auch selbst. Ne? Ich würde auch, glaube ich, lieber mehr erlauben, als ich es tue, obwohl ich schon relativ frei mit den Kids bin. Aber jetzt, was man damals, also was auch ich in meiner Kindheit gemacht habe oder wie frei man unterwegs war, das finde ich auch schon sozusagen, also das ist schon was anderes. Mhm. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil es gibt ja auch immer die Option zu scheitern, mit der man eventuell umgehen muss. Dann klappt auch mal was nicht. Also man erlernt einfach den Umgang mit dem Leben, mhm. was ja heute gerade auch bei Stadtkindern wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr der Fall ist. Aber mhm. ich glaube, da kann es schon drin liegen. So eine ja. gute Erklärung.
Ja, ich glaube auch. Ja. Und bei meiner Tochter ist mir das auch wichtig, dass sie so Optionen hat, ne? Dass ich weiß, okay, sie weiß, wie sich das anfühlt, was zu machen, was einen ja. nährt. Also so richtig, ne, dass ich zumindest sage, okay, du musst es mal ausprobiert haben. Nicht immer der erste Impuls irgendwie zum mhm. Handy oder der erste Impuls zum, wenn wir draußen unterwegs sind, sie sagt, ich hab Durst, dann kaufe ich der natürlich auch mal ein Wasser. Aber ich sage auch oft irgendwie, ja, wir sind ja gleich zu Hause oder so, ne, dass man so ein bisschen ja. auch guckt, dass man so Impulse auch mal zurückstellen kann oder ja, dass sie die Erfahrung gemacht hat, später auf diese zurückgreifen kann. Ja, ja. Hey, Lesen hat mir Spaß gemacht. Mhm, hey, Malen ja. hat mir Spaß gemacht. Und was auch immer sie tut in ihren 20ern, das wird was Wildes sein. Aber vielleicht, dass sie sich dann erinnert und sagt, hey, ich habe irgendwie da immer mal auf der Heizung gesessen und das war irgendwie schöne 5 Stunden und habe gelesen.
Ja. So. Ja, so ein Anker.
Genau.
Schön. Danke, Eva. Dann mache ich jetzt.
Ja. Aber was ist jetzt mit den Videos?
Ja, da kommen wir jetzt hin. Ja. Ach so. Erzähltagen jetzt.
Ja, das hat John ganz toll vorhin.
Ja, fand ich interessant als Videos, was
du einfach mal eine Stunde Interlude. Nein, alles gut, ich mal.
Nee, bring it on, ist doch wunderschön nee, jetzt der Rap-Up.
Da habe ich ja vorher, das ist ein super genau. Spannungsbogen, hast du ganz toll initiiert. Ja,
haben wir alles davor einstudiert.
Nein, ich habe natürlich, ich will es auch gar nicht so ausführlich machen, nur ich will kurz natürlich die andere Seite des Spiegels geben, ne? Zu unserer gemeinsamen Zeit. Kurzen Kontext, 2010, bei Immer wenn es dunkel wird, war ich im 3. Konsumjahr. Das ist sehr interessant, ja.
Wie war dein Konsummuster im 3. Jahr, nochmal ganz kurz für
uns? Ja, also der Konsummuster dort war schon 2-3 Mal die Woche.
Okay.
Und natürlich, also deswegen habe ich gerade nochmal auf meine Liste bei Crew United geguckt, das ist so ein Filmportal, wo alle Projekte drinstehen und auch alle Beleuchter, Maskenbildner und natürlich auch der Regisseur und da sind bei mir 86 Regieprojekte. Und da musste ich gerade mal gucken, wann war dann unser Film, ja? Mhm. Und das war mein 22. oder 23. Musikvideo, oh, damals wow. schon.
Ne? Wow.
Ja. Und ich habe also in diesen 3 Jahren jedes dieser, und auch diese 22 Videos habe ich auch in den 3 Jahren davor gedreht. Das heißt, ich habe halt auch zum, wie ich schon so oft gesagt habe, hier zum Schreiben der Konzepte konsumiert und auch zum Schneiden. Bei Dreharbeiten nicht. Bevor ich anfange, zum Beispiel, was den Größenwahn, den du vorhin angesprochen hast, oder dieses, ich weiß genau, was du meinst mit den Stoffbahnen, ja? Mhm. 6x80 Meter oder was, aber riesig war das, ja. Unfassbar, auch das Studio war wirklich fett.
Ja.
Das war nicht drogeninduziert, mhm. sondern das war schon ich bin ja auch, das ist ja meine Leidenschaft. Also so viel für dich die Musik, es ist bei mir ja im Grunde das Filmedrehen. Nicht mhm. im Grunde, das ist es.
Mhm.
Das ist mein Ding. Mhm. Ja, wenn ich auf einem Filmset stehe, dann da bin ich zu Hause.
Man mhm. merkt ja auch, wie du darüber sprichst, dass ja. das deine Liebe ist.
Da gehöre ich ja. hin. Ja. So, ja. ja. Und die Grundsituation zu unserem Zeitpunkt war halt schon so, dass ich schon viele Schulden auch hatte. Denn ich habe angefangen zu drehen und war relativ schnell unabhängig des Konsums in so einem, eben weil ich wollte unbedingt, dass das ein Mega-Video wird. Mhm. Also es sollte, aber es war also aus kreativer Sicht, aber auch natürlich mit einem riesen Druck. Ich musste ja Miete zahlen. Ich war ja auch immer selbstständig. Also, das wirst du ja kennen.
Mhm.
Es gibt nie eine Sicherheit und du musst delivern.
Ja.
Ja. Und ich habe ja auch schnell mit Universal und den großen Labels gearbeitet und wenn du nicht deliverst, rufen die nie wieder an.
Ja.
So. Und mein Delivern war völlig out of the box zu denken. Weil ich dachte immer, wenn ich so mache, also nur hier guck dir mal die letzten Videos an und wir hätten gerne diesen Style und so, so kann ich nie arbeiten.
Hm.
So kann, geht auch heute nicht. Ja, also wir machen hier, und das war damals auch schon so, ich muss daran glauben, wenn es zur Band passt oder wenn die Band das fühlt, umso besser. Bei euch war das 2-mal so.
Ja.
Wenn die es nicht gefühlt haben, war ich aber auch schon, ich habe das lange anders kommuniziert, ich war sehr traurig.
Ja?
Ja. Ich war immer all in.
Okay.
Ich will jetzt,
wie sah das dann aus? Du hast ein Konzept eingereicht und die Band hat gesagt, fühlen wir nicht, oder?
Alter, das sind die schlimmsten Momente überhaupt. Also du, vor allem, ja, erstmal dieser Druck mit dem, ich hatte hier und da eben Schulden, weil ich zu viel Geld ausgegeben habe für Videos. Mhm. Und zwar nicht, weil ich es verdaddelt habe, sondern bewusst.
Mhm.
Ja, ich habe bewusst die großen Stoffbahnen bestellt und die noch 10 Lampen mehr,
ja,
weil mir klar war, oder was heißt, mir war nicht klar, mein Wunsch war, ich mache das hier zu einem geilen Video. Ich habe ja privates Geld sogar teilweise reingesteckt.
Ja.
Für Major Plattenfirmen, völliger Wahnsinn aus heutiger Sicht. Nein, unfassbar naiv, aber mir ging es ums Handwerk und um diesen Film, um diese 3 Minuten 30, wo am Ende mein Name drunter steht. Ich meine, ich war halt auch 25.
Mhm.
So, das war wichtig für mich, ja. Und da sieht man aber auch, wie wichtig das für mir war. Viel zu wichtig.
Ja.
Ne? Weil ich habe mich halt darüber mir meinen Selbstwert auch geholt, weil ich war ja da nicht so gut aufgestellt mit. Und war dann irgendwie auch durch die ersten 2, 3, ich wurde ja sehr schnell viel gebucht. Und ich war aber sehr schnell in der Drohung. Und dann zu deiner Frage, wegen dem Konzept, du, das war immer, wenn ich daran denke, kriege ich schon echt nicht Suchtdruck, aber das war so ein Gefängnis, in dem ich kreativ sein musste, dass das eigentlich ohne Drogen gar nicht vorstellbar war, weil das Konzept musste auch morgen kommen. Oh, in krass. 2 Tagen.
Mhm.
Also weißt du, ihr schreibt den Song, ihr macht euch ewig Gedanken, ich krieg's eine Woche vorher. Und dann muss ich das, also so war das zu 90%. Bei euch war das schon Ausnahme, wir haben uns wesentlich länger mit den, mit euch meinte ich gerade Musiker, nicht euch als Band, bei euch hatten wir länger Zeit, weil ihr euch die aber auch genommen habt. Ein Riesenunterschied. Oftmals habe ich das, ich krieg, das ist eine E-Mail, kriegst den Song als MP3, wie viel Geld sie haben und wann die Abgabe ist.
Mhm.
Und die ist meistens in 2, 3 Tagen von dem Treatment.
Mhm.
Und dann muss eine Woche später das Musikvideo gedreht werden. Und am besten 2 Tage nach dem Dreh muss das Video fertig sein.
Mhm.
So, und weil du vorhin Team gesagt hast, ich habe damals so getan, als hätte ich eine Filmproduktion, aber das waren halt alles meine Freunde.
Oh Gott.
Ja. So. Das waren natürlich auch professionelle Leute, aber das waren alles Leute, mit denen ich angefangen habe, die kleinsten Filme zu drehen. Wir sind ja auch später noch in die Werbeindustrie. Wir alle zusammen.
Mhm.
Ja, wir standen mit Calgon und haben dann 3 Jahre nachdem wir uns kennen, haben wir Calgon gedreht und haben 10-fache verdient, alle.
Mhm.
Ja. Und das war ja immer mein Ziel. Ich hatte auch nicht nur den Druck, dass ich durchkommen muss, sondern auch alle anderen.
Ja.
Weil die Maskenbildner, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die Maskenbildnerin kann ja nie mir einen Job besorgen. Mhm. Aber ich ihr. Ich dem Beleuchter. Ich dem Kameraassistenten. Ich der Kamerafrau.
Ja.
Ja, ich dem Artdirektor. Ich dem Szenenbildner. Also all diese Leute, die da sind, die haben natürlich auch können auch mit allen anderen Regisseuren arbeiten, das ist schon klar. Nur wir waren so ein Freundeskreis.
Mhm.
Wie eine Band. Und die haben auch andere Sachen neben mir gemacht, das war völlig fein, da war es nicht so, gibt es nicht so eine strenge Policy, nur ich hatte auf ganz vielen Seiten Druck und Verantwortung, so, und die Sachen dann zu inszenieren und am Set, das ist mein Element.
Ja.
Ja, alles drumherum, die Zahlen und das muss ich nicht machen, so, aber ich musste es damals machen, um auch das alles zu faken.
Ja.
Ich habe auch da schon dann angefangen, im Konsum ganz viele Leute zu verarschen, zu betrügen, zu manipulieren.
Mhm.
Und auch nicht aus dem bösen Willen, sondern aus einer Naivität, aber auch schon oft dann drogeninduziertes Verhalten, weil ich hatte so viel Druck von auch, weißt du, ich habe mir vor 2 Wochen für Frieda Gold oder für Jupiter Jones eine Kamera ausgeliehen, das Geld schon bekommen, ich muss aber morgen Juli drehen. Und 2, 3 Kameraverleiher in Berlin geben mir schon gar keine Kamera mehr.
Mhm.
Weil ich da eine offene Rechnung habe. Also wo kriege ich jetzt die Kamera her?
Mhm.
Und ihr kommt da hin und da ist alles aufgebaut, steht alles da. Das hat mich aber irgendwie 80.000 Gehirnzellen gekostet, dass das überhaupt da steht. Und gefälschte Dokumente und Faxe und Unterschriften.
Oh Gott, Hagen.
Wirklich, wirklich. Das ist doch klar, dass ich dann auch nach Hause fahre und ganz vielen Substanzen brauche. Ja, also ich lache jetzt selber darüber, aber und ich habe das damals mit niemandem geteilt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas nicht auffällt so richtig, weil, also was, ich fand das mir hat das imponiert, beziehungsweise ich habe irgendwie so eine Geistesverwandtschaft da gespürt, weil ich dachte so, ja, ne, diese, wenn man so Kunst macht, oder ich habe das auch gespürt, wenn wir Filme zusammen gemacht haben, ne? Also alles fürs Projekt.
Ja,
alles für dieses Projekt. Für dieses Bild, für diesen Film, für dieses Stück, für diese Platte.
Ja.
Und das ist auch der Geist, den es in Berlin auch einfach gibt, ne? Dass man sagt, das ist das Wichtige. Und wenn du da jetzt 6 Stunden in einem kalten Wasser liegst,
no matter what,
dann tust du das einfach.
Ja.
Weil sich keiner hier am Set traut zu sagen, keine Ahnung, ich stehe seit 12 Stunden auf.
Aber ich habe das auch geliebt.
Genau, und ich
liebe diese Energie.
Dieses Grenzgängerische, so. Und dieses eben nicht auf, ich glaube, da hat sich der Geist heute sehr gewandelt. Das war so dieser Geist damals an einem Set oder auch in einem Studio oder so, dass man gesagt hat, da nimmt sich jeder persönlich zurück. Mhm. Es geht alles um dieses Projekt.
Ja,
und
wirklich,
ja, und man muss da Grenzen überschreiten. Seine eigenen, aber irgendwie auch die bürgerlicher Moralvorstellung oder bürgerlicher Vorstellung überhaupt.
Ich habe da auf alles geschissen. Mir war das egal, ob ich jetzt irgendeiner Riesenfirma, ob die jetzt morgen ihre 1.000 Euro kriegen oder in 3 Monaten. Ich hatte ja nie vor, das denen nie zu geben, sondern ich war ja schon immer, ihr kriegt das schon noch, ja? Und ihr müsst auch immer sehen, was wir hier leisten. So.
Ja, genau.
Wir haben ja Videos gedreht, zum Beispiel, also meine, immer wenn es dunkel wird, die Idee waren diese Schwarz-Weiß-Welt. Das heißt, wir hatten komplette Sets in Schwarz und in Weiß und die waren die waren gespiegelt. Und wir haben jede Einstellung gleich gedreht, gleiche Kamera, gleicher Abstand zu dir und haben dann im Schnitt einfach die Hintergründe verändert. Also das war auch alles das war alles in Camera. Und auch dieses Video zum Beispiel, das sieht aus wie ein 100.000er Video. Es hat aber irgendwie, weiß ich nicht, 20 gekostet, ja. Und ich wollte natürlich auch immer langfristig in die Werbung. Das hat ja auch geklappt, aber das war halt ein ganz, ganz weirder Weg. Aber diese Energie, die du sprichst, die kenne ich, weil Leute, die damals gesagt haben, ja, aber wann kann ich nach Hause gehen, die haben wir ja auch nie wieder angerufen.
Ja, genau.
Nie wieder.
Ja. Und ich weiß, es gab damals auch so einen Talk, ich nenne da auch keine Namen, aber es gab schon auch so eine Erwartung, das habe ich mal mitbekommen von jemandem, der mit anderen Musik gemacht hat, aufgenommen hat und ich weiß noch, einen jungen Künstler gesagt hat, er erwartet von ihm so eine Art Hingabe. Er erwartet von ihm auch, dass er zum Beispiel Substanzen konsumiert. Weil er erwartet von ihm so etwas Grenzgängerisches. Ne?
Oh Mann.
Und dass man die Grenzen auslotet, auch seine eigenen körperlichen, nur dann kann man auch musikalisch und so, riesen Bullshit einfach.
Ich habe das nicht bewusst, wenn wir zum Konsum kommen, ich war in einer Phase da, im dritten Jahr, ich habe sehr viel konsumiert schon und habe vor beiden Drehs die Nacht nicht geschlafen und wahrscheinlich die davor auch nicht und die danach auch nicht. Weil ich ja dann geschneit. Ich saß ja auch immer nach den Dreharbeiten mit den Festplatten alleine am Laptop zu Hause. Da war dann ja auf einmal niemand mehr. Nachdem dann noch vorher 50 Leute im Studio waren. Und ich es irgendwie hingeschickt gekriegt habe, also was man mal bedenken, auch ich habe ja nicht nur die Regie gemacht an dem Tag und ich habe ja auch, komplett als Privatperson für alles gehaftet. Weil wir ja keine Produktion waren.
Ja. Und sag mal, wie hast du das gemacht?
Verdrängt.
Okay.
Und natürlich mit der Substanz.
Ich wollte auch gerade sagen, ich finde das, weil es jetzt so, jetzt ist die Frage, es klingt auch so ein bisschen romantisch, wenn ihr sagt sozusagen mit dieser Energie alles fürs Projekt, aber im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, dass sozusagen bei dir, Hagen, es extrem schwer war, damit sozusagen.
Also ja, aber ich habe mit dieser Energie angefangen ohne Substanz.
Genau, die Frage ist halt, wie lange kann man auf so einem Extremlevel sowas halten, bis man nicht dann doch, also deshalb glaube ich, sind ja auch viele, die ein krass Arbeitspensum haben oder auch in der Medienwelt sind, da geraten ja viele in eine Abhängigkeit oder in Substanzgebrauch, eben weil die Frage ist, wie lange kann sowas gut gehen, ne? Dass man halt so krass involviert ist. Ich meine, das ist ja schön, ne? Liebe fürs Projekt, eine wundervolle Sache, aber wo ist dann irgendwo auch die Grenze, wo muss man auf sich selber aufpassen?
Ich habe sie gar nicht gekannt, Grenze. Ja, also ich habe sie gar nicht gekannt.
Ich glaube, das ist auch ein Mythos, ne? Dass man irgendwie sagt, das ist unabdingbar. Oder dass man sich selbst so außerhalb der Gesellschaft stellt und sagt, wir sind die Künstler, wir sind die Kreativen, wir sind das Nachtvolk, wir sind die anderen. Ne? Das ist ein, Das ist ein Mythos und es ist am Ende.
Aber da hat man
es
sich schon angezogen, Eva. Ich habe mir das, wir sind die anderen, das habe ich mir schon auch angezogen mit ein paar Leuten. Ich kann jetzt auch keine nah, aber wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis gehabt mit ein paar Überschneidungen. Also in der dritten, vierten Ebene, nicht so direkt. Wir kennen gemeinsame Menschen aus dem Magnet, aus dieser Club.
Ja.
Und da fühlte sich, das fühlte sich schon an wie eine Gruppe Outlaws teilweise, wo ich oft sage, ja, dann gucken wir halt. Ja. Das hat sich so, dass es gefährlich ist, war ja nicht klar. Und das bei mir dazu, dieses ganze Überschreitende, was, also was heißt überschreiten? Es war halt immer, es ging immer nur um Geld. Und um wie organisiere ich was. Und ich wollte halt immer den Drehtag irgendwie hinstellen. Und wollte, am Endeffekt war ich ein kleines Kind, was einfach nur einen Film machen wollte. Ja. Weißt du, wenn ich zurückdenke. Mir war das so, ich wollte einfach nur mit meinem Lego spielen. Und wollte ein schönes Haus bauen. Und so, es war da sehr rum, also in dieser Weise, wenn ich in diese Filmvergangenheit denke und wie wir da, wenn ich an unsere zwei Videos denke, denke ich so, meine Güte, wie haben wir das überhaupt geschafft? Ja, wie hab ich das überhaupt hinbekommen? Nicht wegen dem Konsum, auch wegen, ich habe immer Dinge gemacht, die ich vorher gar nicht wusste, wie es geht. Weißt du? Und das hat auch nicht immer geklappt, denn Scheitern gehört ja auch dazu. Aber da lernt man so viel. Nur, wenn ich an diesen Konsum denke und dass ich die Tage vom Dreh nicht geschlafen, ich hätte ja auch alle so hängen lassen können. Ja, und ich musste trotzdem da stehen. 18 Stunden dann an dem Tag. Und da, wenn ich, das ist aber, deswegen wollte ich gerade nochmal aussprechen, in meiner Erinnerung dann doch nicht, also das ist nicht romantisieren, sondern das ist eine sehr, sehr traurige Zeit auch für mich. Weil ich war unfassbar alleine. Denn es wusste A, niemand von den Drogen und B, wusste niemand von den, ich habe ja alle Leute schwarz bezahlt mit dem Umschlag. Alle. Wer bei mir gedreht hat, hat immer einen Geldumschlag bekommen. Gab sonst auch nicht. Deswegen kamen wir auch immer alle gerne wieder. Wir waren aber auch befreundet, ja, teilweise. Und aber wenn ich da zurückdenke, das ist eine harte Zeit. Zum Beispiel, ich weiß noch, wir haben einmal, ich kam einmal nicht zum Tanztraining. Weißt du das noch?
Ja.
Da war ich dann für 10 Minuten, da war ich 3 Tage wach. Ich konnte dir nicht in die Augen gucken. Ich saß da einmal kurz in der Ecke, hab gesagt, ja, super geil, bin wieder abgehauen.
Hast du da Erinnerungen dran?
Wenn ich daran zurückdenke, wenn ich das jetzt sage, habe ich richtig Bauchschmerz. Jetzt gerade. Weil ich denke so, was für ein Arschloch-Move von mir. Weißt du, du trainierst da Tage und ich sage, ja, geil, super, bin wieder weg. Mit Sonnenbrille.
Wie war das für dich, Eva?
Ja, das war tatsächlich so. Also, dass wir, ich glaube, eine Woche am Trainieren waren. Die Choreografin, Tanztrainerin, die war auch eine tough nut. Also die
das kann man so sagen, ja.
Die war sehr streng und es war schon herausfordernd, mit der das zu erarbeiten und ich habe aber das auch durchgebissen, weil ich gedacht habe, Hagen hat eine Vision, der will mit mir ein Tanzvideo drehen und ich will dann auch geil tanzen so und das mit ihm auch zusammen entwickeln und dann wusste ich, Hagen kommt und dann sprechen wir ja wahrscheinlich ein bisschen darüber, ne, wie wir das einbauen, wie wir das umsetzen, wie wir das benutzen können. Vielleicht gibt's noch ein bisschen Input irgendwie. Vielleicht sollte man das nochmal da und da vielleicht nochmal modifizieren und so. Und Hagen kam und meinte so, ja. Ist geil. Also du saßt so am Hallenboden, das weiß ich noch, und du warst so fix und fertig. Und ich habe gedacht, du kommst wahrscheinlich, ne, also ich wieder, keine Ahnung. Ich dachte, du kommst irgendwie von einer anstrengenden Reise oder so. Aber das war so zum Beispiel so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach krass, also das ist nicht so richtig präsent. Und eigentlich wollte ich mit dir mehr zusammenarbeiten. So habe ich gedacht, du hast deinen eigenen Film und hast deine eigene Vision und wir sehen das, ne? We fix it in the mix. Also wir sehen uns dann beim Drehen. Hab aber schon auch ein bisschen gedacht, so, er ist gar nicht so involviert jetzt hier ins Tanzen.
Doch, das war ich schon. Ja, das war ich total. Nur ich war halt in dem Moment voll intoxikiert und konnte keinen Leuten in die Augen gucken. Weil ich wahrscheinlich wieder parallel an der Woche 5 Anrufe bekommen habe von Leuten, denen ich Geld geschuldet habe und was man auch nicht vergessen darf, noch 3 andere Musikvideokonzepte schreibe für nächsten Monat, um dann wieder Geld zu haben und nicht nur um es zu verkonsumieren, sondern natürlich auch für Miete und Lebensunterhalt. Also ich war in der Zeit von 2008 bis 2014 in einer richtig schlimmen Drucksituation, als ich nur Musikvideos gedreht habe.
Hat das dann aber auch so eine Schleife ergeben, oder? Weil irgendwas musste ja quasi... Ich meine, irgendwas musst du ja quasi auch gesagt haben, du schaffst das. Also ich meine, das ist ja schon irgendwie ein Pensum, wo man auch vielleicht sagt, so, okay, naja, von den 3 Videos lasse ich vielleicht mal 2 gehen.
Ich konnte keins gehen lassen, weil das ist ja auch, wenn hätte ich irgendjemandem abgesagt, von ich habe keine Zeit, ruft er nicht mehr an. So habe ich es kennengelernt. Ja, und du hast dann nur 3-4 Kontakte bei den Produktmanagern oder bei den A&Rs oder wie auch immer mit den Managern. Das ist ja immer ganz unterschiedlich, von wem du den Entry kriegst zu dem Job. Meistens natürlich vom Plattenlabel leider. Und denen gibt man halt alles, was sie wollen im persönlichen Kontakt. Mhm. Ja, ich habe ja auch, also ich wollte sagen, zum Teil, ich war unfassbar investiert. Das war ja meine Idee. Nur ich konnte, es gab einfach ganz viele Momente, wo ich nicht in persönlichen Kontakt treten konnte, weil ich einfach die ganze Zeit intoxikiert war, ich saß halt da schon alleine zu Hause. Ich war ja, zu diesen Zeiten war ich vielleicht ab und zu nochmal abends aus, aber eigentlich auch schon nicht mehr. Ja, Mit Ende 20 habe ich, die Droge war die Beziehung und natürlich die Beziehung, die man dann noch hatte und irgendwie überleben.
Ja.
Und was ich nochmal zum Druck auch sagen wollte, wo du vorhin meintest, wenn das Video scheiße wird, dann hast du ja nicht nur ihr ein Problem, sondern ich habe ein Riesenproblem. Weil mich ruft ja dann nie wieder irgendwer an.
Ja.
Ihr könnt noch ein Video machen vielleicht, weißt du, oder sagen, es ist nicht so gut gelaufen oder es nicht rausbringen oder nur. Aber ich weiß noch, bei meinem ersten Video Polarkreis 18, da musste nachgedreht werden. Nachdreh ist immer doof, erstmal so, weil nochmal Kosten entstehen und dann gehe ich, das war mein erstes richtig großes überhaupt. Und dann gehe ich durch Berlin und alle wussten, dass bei dem Dreh von allein nachgedreht werden musste. Und am nächsten Tag ruft mich ein Radiosender an, live. Einfach so am Handy. Was war denn da los mit MTV?
Was?
Ja. Und danach habe ich erstmal 6 Monate überhaupt keinen Job mehr gehabt.
Ach krass, so ist es, ja.
Krass.
Weil alle dachten, der Hang, der ganz verkackt, Alter.
Ach was.
Gib dem nie wieder ein Video. Der
krass.
Der Universal musste 10.000 mehr zahlen. Es waren auch 10.000 mehr, aber es war nicht mein Fehler, sondern MTV hat gesagt, wir zeigen keinen Schnee im April. Ah. Und ich habe auf dem Gletscher gedreht.
Okay.
Und die haben einfach gesagt, weißt du, in diesem Montagsmeeting,
ja,
wo die Kassette kommt?
Ja.
Und ich gesagt, ja, aber Leute, meine Idee war doch Polarkreis 18, allein, dass Felix auf dem Gletscher steht.
Ja,
das ist so ein bisschen das Konzept. Und die sagen, das zeigen wir nicht.
Ja, ich weiß, das waren so random Gründe, ne?
Ja. Und dann haben wir nachgedreht, so ein bisschen mit Studio-Performance, um das abzudämpfen.
Mhm.
Also es ist ja immer noch auf dem Gletscher, das Video, aber es hat ein bisschen eine andere Ästhetik jetzt. Vorher war er nur auf dem Gletscher.
Mhm.
Und ich war schuld und hatte ein halbes Jahr keinen Job.
Mhm.
Weil ich war gar nicht, also, weißt du, aber, und deswegen hatte ich und weil ich das einmal erlebt habe, bei einem der ersten, war ich dann total getrieben, so einen Fehler nicht zu machen. Ne?
Mhm.
Und auch abzuliefern und da war die Droge anfangs und dann auch noch ganz lange ein erstmal zuverlässiger Begleiter. Ja?
Mhm.
Es hat ja eine Weile gedauert, bis es so schlimm. Also es war, zu unserer Zeit, im dritten Konsumjahr, war es schon sehr schlimm.
Mhm.
Aber nicht für mich mit der Substanz. Verstehst du?
Mhm.
Rückblickend würde man sagen, alter Schwede, sofort stationär.
Mhm.
Aber damals waren wir noch ein sehr gutes Team und darüber reden wir ja hier auch so oft. Und deswegen jetzt ich auch nochmal im Detail. Das war sehr, sehr trügerisch und ja, auch ein bisschen der Start vom Ende, ne? Also der Start von was ganz Furchtbarem.
Mhm.
Trotzdem
ja, auf jeden
sehe ich die Videos gerne und ich,
ja, ich
hatte
auch
ehrlichen Spaß und echte Gefühle.
Ja, ich.
Aber ich habe halt auch eine andere Seite dieser Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch noch, dass wir dich dann, oder wir haben ja so ein bisschen in der gleichen Hut gewohnt.
Ja, die Nachbarn.
So. Und es war dann, glaube ich, zwei Jahre danach habe ich dich mal, oder anderthalb Jahre danach, habe ich dich so gesehen auf so einer großen Straße und irgendwie hatte ich so das Gefühl, Hagen schaffe ich jetzt nicht.
Ach krass.
So.
Okay.
Ja.
Also irgendwie, obwohl wir eigentlich gut miteinander gearbeitet haben, ne, hatte ich schon das Gefühl, dass es irgendwas nicht stimmt.
Ja, das ist ja interessant.
So, das war so ein Eindruck, den ich von dir hatte. Du hattest so ein Sakko an, weißt du noch?
Ich hatte immer Anzüge an, ja.
Genau.
Ja.
So,
Herr von Eden, liebe Grüße. Ja.
Okay.
Alle verkauft, ne? Alle für die Drogen verkauft.
Ja, und dann warst du so eine Art Gespenst, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass du dich durch die Hood gegeistert ist.
Ja, klar.
Also da hatte ich schon das Gefühl, man sieht dich schon ab und zu mal auf der Straße auch, aber das war zumindest mein so persönliches Ding, dass ich jetzt nicht gedacht habe, oh Gott, ey, der Typ, irgendwie geh mir weg. Aber ich habe so gemerkt, ich pack den jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie der drauf ist, ne? Also ob du irgendwie...
Wenn ich dich gesehen habe, bin ich sofort umgedreht. Ich konnte dich nicht sehen. Ich konnte niemanden treffen, der mich eigentlich kennt draußen. Das war 15 Jahre im Grunde so.
Du warst dann da immer intoxikiert in diesen Situationen?
Ja, okay. War ich ja auch
ständig. Ja, das ist
trocken. Ja, klar. Ja. Und wenn ich nicht intoxikiert war, dann habe ich mich geschämt für Millionen Dinge. Ja. Bei dir jetzt nicht speziell was, aber natürlich nach dem zweiten Video, und da ging es mir ja nochmal viel schlechter, ein Jahr später, da habe ich zum Beispiel mich davor mit meiner Freundin gestritten die Nacht. Wahrscheinlich auch wegen Drogen, und ich war ja auch zu der Zeit auch im Casino, um Geld für meine Schulden zu verdienen. Das war ganz, das war vorsichtig übrigens, Wahnsinn, dass das Video auch noch, also und dann bin ich, dann habe ich ein bisschen was gewonnen, sie hat mich nicht reingelassen, das war die Nacht vorm Dreh, und bin dann in so ein Hotel. Ich kam auch zu spät, weiß nicht, ob du das noch weißt. Ja, okay. Das, der erste Dreh war die Szene im Café, und da kam ich hin und hatte, also da hatte ich gerade auch, ganz ehrlich, eine Stunde vorher das letzte konsumiert, und ich weiß noch, wie ich mich, wie ich, das war das erste Mal, wo ich dachte, das schaffe ich heute nicht. Ich weiß nicht, ich diesen Tag überleben soll. Und zwar einfach körperlich. Und ich muss ja vor 30 Leuten Entscheidungen treffen. Und auch noch mit euch als Band socializen, als, also als, ihr seid ja meine Kunden, ne? Ihr seid ja meine Kunden.
Ja.
Um euch ein gutes Gefühl geben.
Ja.
Und diese ganzen Gesichter, die Kostümbildnerin will das wissen, Kamera, Objektive, Schnitt, bla, Band, Eva will einen Kaffee. Sag mal kurz, Eva, was die nächste Einstellung ist. Und ich dachte, das schaffe ich nicht heute.
Ja. Und das hat man gemerkt.
Ja. Und nach dem Kaffee wurde es besser. Und nicht, weil ich Drogen geholt habe, sondern da war dann so ein Rhythmus, da war dann einfach die Substanz ein bisschen raus. Da habe ich einfach 3 Red Bull getrunken, und das habe ich auch schon oft gemacht, dann ging das dann auch. Und als wir dann in einem Club gedreht haben, weißt du noch, die Disco-Szene am Ende,
klar.
Da habe ich dann was gekauft.
Okay,
ja, am Ende des Drehs. Da am Ende. Weg, wo wir draußen diese Stroboskop-Sachen auch gemacht haben, sieht die übrigens sehr schön aus.
Die sehen super aus, ja.
Eins meiner Lieblingsbilder, die ich je gedreht habe.
Was soll man sagen?
Die, wo der vor der Wand
fett
steht.
Aus, ja. Voll geil. Was mich interessieren würde, du hast ja mal gesagt, du hast so relativ schnell deine Leute gefunden, ne? Wo dann klar war, mit denen konsumierst du. Hattest du ein Gespür dafür, oder hast du gewusst, dass sich sowas rumspricht? Hast du gedacht, in der Szene, in der Branche weiß man das? Die reden über mich? Oder hast du das ganz ausgeklammert?
Ganz ehrliche Antwort. Der ersten 5, 6 Jahre hatte man den Eindruck, dass man die man auch cool findet, egal in welcher Position, die haben auch konsumiert. Und mit denen war ich ja dann auf Toilette. Im Cookies. Ja, so am Dienstag und am Donnerstag. Die waren ja auch da. Und wir zusammen, wir machen jetzt hier heute einen schönen Abend, aber arbeiten auch zusammen. Und von daher waren so die anderen, die nicht dabei waren, ja gut, dann habt ihr, also die haben es noch nicht begriffen. So war so. Ja. Ich habe mir das krass glorifiziert, dass ich jetzt mit dabei sein darf in der Kokain-Bubble. So war das. Und hinten, also das war die erste Zeit, und das war tatsächlich mit sehr vielen Menschen aus meinem Freundeskreis.
Aber so die Leute, weiß ich nicht, bei Plattenfirmen und so, ne, die Gatekeeper
mit
da,
denen haben wir ja
die
auch
waren
konsumiert.
Alle da.
Ich sag jetzt auch bitte nicht alle, ne, nicht falsch verstehen, das ist immer nur so ein Gefühl, aber natürlich ist das auch passiert. Ja, nicht mit allen, mit Einzelnen. So, haben ja auch nicht alle in meinem Team konsumiert, aber es war eben auch dabei. So, mit mir. Aber hinten raus machen diese Gedanken, reden die darüber. Diesen Gedanken hat man dann auch wieder wegkonsumiert, weil dann hat man natürlich sich angefangen, Sorgen zu machen. Weil das ist ja auch ein No-Go. Das war ja auch immer ein Ausschlussverfahren, dass man keinen Job mehr kriegt.
Auf jeden Fall.
Wenn man da dabei war. Ne? Aber das kann man
zumindest,
man kann alles verdrängen mit der Droge.
Zumindest wenn man Scheiße baut, ne?
Ich glaube,
konsumieren ist kein Problem, solange man keine Scheiße baut. Wenn man was in den Sand setzt, wenn man Geld verliert, wenn man ein Projekt verkackt, dann ist man auf einmal vergiftet.
Ja, ja.
Aber solange man nur konsumiert,
wird das kein gedeckelt.
Problem. Genau, ja. Jeder funktionierende Abhängige wird akzeptiert.
Das hast du auch völlig recht.
Ja. Ich wollte gerade sagen, zwar zu der Stelle, was du eben meinst, du hast dich mit deiner Freundin gestritten vor dem Videodreh, hast nicht geschlafen, auch nochmal eine Stunde davor konsumierst. Bist du dann noch in der Lage, dein Projekt zu fühlen?
Nee, das war nicht so. Also ich wusste natürlich was, man muss ja auch mal bedenken, weil du vorhin so lässig, das fand ich übrigens sehr sympathisch, aber es ist natürlich so, dass es alles vorbereitet ist und geplant ist. Und ich habe immer versucht, mir einen Playground zu schaffen, um dann, weil meine große Stärke war immer, in dem Moment aus dem Bauch zu arbeiten. Mhm. So, und dann zu deiner Frage ist natürlich so, ich habe mir meine Parameter vorbereitet, das sind ja viele Meetings immer, dass das dann so ist. Wo steht die Lampe, wo steht die Kamera? Und in so einem Moment war das, spielt man dann seine eigene Kreativität.
Ja, okay, genau, das kann
man. Und dann hofft man nur, dann hofft man nur, dass es irgendwie so gut ist oder irgendeinen Mindestqualitätsstandard hat, dass es hier keiner gerade merkt, dass du gar nicht da, dass du gar nicht da bist. Ja. Ich weiß noch diese Kaffeeszenen. Du weißt ja selber, John, was ist denn? Mir ist einfach eigentlich alles scheißegal.
Ja, ja, klar. Es gibt das ja vor, genau. Ja,
und dann zu überlegen, dann fragt dich die Kamerafrau, wollen wir noch die Objektiv wechseln? Ich sage, I don't give a shit. Und da war ich sehr froh, wenn an dem Tag, wenn das wieder zurückkommt. Ja? Ja, ja. Und das am Ende konsumieren, na, das ist halt eine Belohnung gewesen. Das war auch eine Ausnahme, das habe ich später nie wieder gemacht, weil ich dann nach einer Konsumeinheit schon... Also dann hat man mir das sofort auch angesehen.
Genau, das wäre jetzt nämlich die Frage nochmal an Eva. Hast du warst ja, du weißt ja jetzt, um welche Situation es sich handelt. Mhm. Hast du da, wenn du jetzt zurückdenkst, eine Veränderung wahrgenommen? In dem Moment ja wahrscheinlich nicht, aber wenn du jetzt mal so nochmal Revue passieren lässt.
Du hast mal gesagt, es gab Leute in eurer Band, die gesagt haben, mit dem stimmt was nicht.
Ja, genau. Also es gab Leute, die merken in meiner Band, die merken sowas eher. Mhm. Ich habe ja gesagt, ich bin keiner, der das checkt. Also bis vor ein paar Jahren nicht gedacht habe, weiß ich nicht, auch in Clubsituationen gedacht habe, ich fühle mich so seltsam isoliert.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja, so krass, keiner will Spaß haben mit mir und alle sind ständig weg und so. Ich habe das nicht geschnallt und ich habe das auch damals nicht geschnallt. Aber was ich gemerkt habe, war, dass ich eigentlich gedacht habe, Hagen ist mein Partner in dieser Drehsituation und Hagen war nicht da. Der war da. Ich habe dann gedacht, der ist krass unter Druck, hat natürlich auch 50 andere, die was von ihm wollen. Ja. Ne? Also jeder Beleuchter, jeder, wie du sagst, jeder Haare-Make-up-Artist will jetzt irgendwie wissen, liegt die Locke da richtig? Habe ich gedacht, das ist das. Aber wir hatten es ja im Vorhinein auch ein bisschen so besprochen und ich dachte, das ist meistens was Intimes, finde ich, zwischen dem Kameramann, dem Regisseur und dem Darsteller, dass man so auch dann in dem Modus irgendwie zusammenrückt und man sieht irgendwie, das Bild ist jetzt gut. Mhm. Und der Regisseur steht hinter diesem Bildschirm und gibt so ein Feedback, so ein direktes, so, das sieht geil aus, das sieht nicht so geil aus. Man sieht es irgendwie so an seinem Gesicht. Und da habe ich gemerkt, Hagen ist nicht ganz da. Also er ist nicht so präsent und kann mich da jetzt nicht durchleiten. Das fand ich irritierend. So.
Und ein Wechsel dann zum Abend hin, wenn dann, nachdem du sozusagen was geholt hast, hast du da was gemerkt, dass plötzlich wieder normaler ist oder so?
Ich habe dann gemerkt, die Art der Szene verändert sich ja auch. Das war dann eine Szene mit vielen Leuten in einem dunklen Club. Ich habe dann auf jeden Fall gemerkt, dass du mehr in dem Tun warst. Dann mit der Kamera, mit irgendwie so Sachen, die vor der Kamera passiert sind, bei Süchtig. Da habe ich gemerkt, du bist mehr drin. Für mich war es nicht erreichbarer, aber ich hatte da auch andere Sachen zu tun.
Okay, aber es ist ja trotzdem interessant, dass man so...
Wie gesagt, anderen Leuten aus meiner Band ist das schon auch eher aufgefallen. Die haben da einen anderen Blick dafür, weil sie auch mehr im Nachtleben unterwegs sind. Und ich weiß, in den Bands oder bei den Leuten ist schon so, wenn man seine Partner sich aussucht, ne, dass dann auch schon manchmal so ein Kommentar fällt, so, ja, mit dem ist ein bisschen schwierig, vielleicht nicht ganz so vertrauenswürdig oder der hat so seine eigenen Probleme. Da gibt's so Codes, klar. Ne?
Und weil wir vorhin nochmal über die, wir haben wirklich sehr nah aneinander gewohnt. Das zweite Video führte ja auch dazu, dass es kein drittes gab. aus verschiedenen Gründen eben, weil das Video ist immer noch gut, aber man geht dann auch andere Wege, ne? Völlig fein. Nur für mich war das dann, ich habe mich halt sehr geschämt, weil ich ja wusste, ich war an dem Tag nicht da. Und mir war klar, warum ihr euch so verhaltet. Nur man muss auch mal ganz ehrlich sagen, wenn ich da zurückdenke, da war ja kein Sinn von Selbstkritik oder Reflexion, so wie ich heute über meine Gefühle denke. Damals hatte ich ja noch nicht, war mir noch nicht mal klar, was bei mir zu Hause los war. Geschweige denn, wie ich morgen den Tag schaffen soll ohne Kokain. Mhm. Also
ja,
habe ich mich einfach nur geschämt,
ja,
dass wir nie wieder gesprochen haben, da quasi danach. Mhm. Und wusste auch nicht, wie ich mich entschuldigen soll oder wo. Ich war überhaupt nicht fähig, irgendwie zu kommunizieren. Deswegen Full Circle Moment. Wir haben schon seit Tagen gesprochen und ich, Eva, ich finde es ganz toll, dass du gekommen bist. Und
ja.
Bevor ich jetzt hier wieder heule, würde ich dich bitten, ich moderiere jetzt diese Sendung ab. Ist das okay, Eva? Aber wir sind, glaube ich, über 2 Stunden.
Ja, aber ich lese mir kurz was vor.
Na gut, John, dann machen wir jetzt. John schreibt.
So, ich lese einfach mal ohne Kommentar. Nur ab und an sieht man sie wieder. Mal steht sie stumm, mal singt sie Lieder, mal ist es nachts und wenn sie friert, beugt sich ihr Schatten nah zu ihr. Sie weint ganz leis, reicht ihm die Hand, folgt ihrem Schatten in sein Land. Dort fällt sie, stürzt, bis er sie holt, die Hand greift zu und sie ist tot. Für den Moment, dann wacht sie auf und hofft, er komme nie zurück. Der Schatten, der an schwachen Tagen zaubert und zerbricht, an guten Tagen lauert, an den restlichen verspricht er, dass es gute Tage werden, aber werden sie dann nicht. Sie weiß, er lässt sie sterben, doch er trägt's nicht, wenn er spricht. Wenn sie befolgt, was er verlangt, dann hat sie endlich Zeit für sich. Auch wenn ihr Herz in diesen Zeiten ständig weiter bricht, es fällt so schwer, ihn loszuwerden, denn sie teilen ein Gesicht.
Okay. Und das war... John schreibt.
Jo.
Ja, also nochmal, Eva, Full Circle Moment. Ich kann es nicht oft genug sagen heute. Ich bin wirklich richtig glücklich, dass das jetzt auch raus ist.
Ja.
Ja, einfach, dass wir, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt downer als vor diesem.
Er hat schon oft darüber geredet, auch auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein heiliger Tag für Hagen heute.
Oh, nein,
aber
schön.
Zumindest einer, der wichtig
war. Schön, dass ich so stellvertretend hier sein darf, denke ich mal, oder?
Für noch ein paar andere Künstler.
Ich habe so das Gefühl, das ist so eine Zeit in deinem Leben, die du gerne klären wollen würdest.
Ja,
und da steht ja nicht jeder zur Verfügung auch.
Ja.
Vielleicht ein bisschen stellvertretend.
Vielleicht, ja. Nein, aber auch mit dir. Aber ich hab ja schon Felix auch eingeladen. Wie gesagt, mit Polarkreis war auch nicht alles immer einfach. Und ich hoffe, vielleicht kommt so der eine oder andere aus meiner Vergangenheit hier nochmal vorbei.
Ja.
Besuch aus der Vergangenheit heißt vielleicht die Reihe. Ist doch gar nicht schlecht. Ja, Besuch aus der Vergangenheit mit Eva Briegel.
Okay.
Ja. Finde ich gar nicht schlecht, John. Denk mal drüber nach. John ist bei uns der die Folgentitel vergibt. Wir haben eine Playlist, die heißt Wucht und Flüchtig, Eva.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob Juli schon drauf ist. Hast du das mal geschaut? Ich glaube ja, weil ich mag, ich höre das, jetzt muss ich meinen Fanboy-Moment hier auch nochmal teilen. Also es gibt 3-4 Songs von euch, wenn die in der Disco laufen, dann ist mein Tag gerettet morgens. Ist so.
Das kann gut. Ich,
ja.
In der Disco?
In der Disco, nee, ja.
In der Dusche,
meine ich. Morgens wieder in der Disco
Dusche.
Ist.
Ja, eben. Genau, und da läuft Juli.
Gut, man sieht, ich kann nicht mehr. Ich meinte natürlich die Dusche.
Das war schön.
Ja, was hast du mitgebracht?
Ja, dann wünsche ich mir von... ich weiß gar nicht, unter welchem Namen es offiziell läuft. Mit dir, ich glaube von Freundeskreis,
oh, ja,
featuring Joy Denalani.
Super.
Weil ich sie gestern Abend gesehen habe und die einfach so also eine tolle,
liebe Grüße.
Haben wir auch
tolle
als
Frau
haben wir als Unplugged-Version, glaube ich, auch schon drin.
Ja, von dir, geil. Ne? Von dir. Ja, John hört das.
Ja. Das liebe ich. Für mich die deutsche Version von 911 von Wyclef Jean und Mary J. Blige. Ich finde, das ist so total ähnlich.
Ich habe das Gefühl, wir sind heute alle auf der perfekten Welle geritten. Jetzt kommen die Namensspiele.
Traumhaft.
Und wir hatten doch eine geile Zeit. Und deswegen bitte...
Tut mir leid. Couldn't help it.
Deswegen
das muss raus.
Ja.
Und deswegen würde ich dich bitten, diesen roten Knopf hier zu drücken.
Ja, das mache ich doch.
Super. Ja, und wenn ihr draußen mit Substanzkonsum struggelt oder wenn ihr Leute kennt, die da Probleme haben oder auch bei allen anderen Dingen, die euch im Leben belasten, die euch runterziehen, sei es Depression oder Angststörung oder was auch immer es da in eurem Leben gibt, dann lasst euch helfen, wenn dies möglich ist. Und es gibt da ganz, ganz viele Anlaufstellen. Einerseits haben wir natürlich den Hausarzt, die Hausärztin, die einem Tipps geben kann oder einem vermitteln kann. Dann die Genau, die Drogenberatungsstellen natürlich eine ganz wichtige Anlaufstelle. Wir haben allerdings auch einen Discord, auch da kann man ein bisschen reinhören und sich online vielleicht vermitteln lassen über eine Beratungsstelle, mit der wir da zusammenarbeiten. Schaut da mal auf Instagram nach, da findet ihr den Link. Hagen möchte gerne was sagen.
Ich wollte noch sagen, wir bieten Sober Public Viewing an zur Europameisterschaft. Dieses Jahr gibt es 3 Termine der deutschen Mannschaft. Wenn ihr da was wissen wollt, schaut bei Instagram vorbei. Ein Safe Space für Menschen, die nicht konsumieren möchten beim Fußball.
Genau, sehr wichtig. Und dann sind da natürlich noch die Selbsthilfegruppen, die wirklich für jedes Problem existieren. Schaut da mal rein, Google ist euer Freund. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und viel Kraft und bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber. Danke, Eva.
Ja, danke.
Seit Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.